Ich meine, es wird inhaltlich komplex werden, es verlangt die Sache einfach. Aber ich habe eben auch versucht, der Form, dem Thema des Workshops gerecht zu werden, dass es auch eine Einführung ist. Und wenn man dann zusammen die Zitate diskutiert, kann man sich sicher besser in die Gedankenstruktur reinversetzen, als wenn es einfach referiert wird. Ja, also das Thema ist ja Differenzen und Gemeinsamkeiten in der Entwicklung der kritischen Theorie zur Wertabspaltungskritik. Ich werde mich allerdings auf die Differenzen und die Kritik Adornos mehr fokussieren als auf die Gemeinsamkeiten. Jetzt nicht, weil ich ihn irgendwie abstrakt, anachronistisch eins auf den Deckel geben will. Es geht natürlich auch wesentlich darum, ihn zu kontextualisieren und zu historisieren, sein Denken. Aber es gibt bei Adorno eben doch gewisse objektive Sachverhalte, problematische Sachverhalte, die dann aufgegriffen werden, auch in heutiger Theoriebildung. Und dass die antideutsche Bewegung sich auf Adorno berufen kann, ist nicht nur Ideologie, sondern es liegt objektiv in seiner Theorie auch selbst drin. Und das muss dann eben auch rausgearbeitet werden. Ja, der erste Punkt, mit dem ich anfangen will, ist eben das Problem von kritischer Geschichtstheorie im Allgemeinen und eben der Theorie einer Geschichte als Geschichte von Fetischverhältnissen, wie der Robert Kurz das in dem Text Aporien der Geschichte in drei Texten mal so angerissen und aufgerollt hat. Und ich fange einfach mit dem ersten Zitat Adornos an, eine sehr grundlegende Problematik, vor die Adorno sich und überhaupt kritische Geschichtstheorie gestellt sieht. Das Zitat Nummer 1. Die Struktur solcher Begriffe, also Adorno spricht hier von der Freiheit, die Struktur solcher Begriffe lässt sich vielleicht so charakterisieren, dass sich in ihnen ein identischer Kern durchhält, dass er aber zugleich unablässig sich verändert. Und dass es falsch wird, dass man zu Fehlkonstruktionen kommt in dem Augenblick, in dem man diesen identischen Kern aus dieser Mannigfaltigkeit der Veränderung heraus abstrahiert und nun als ein allgemeines, unveränderliches festhält. Dass es aber genauso falsch wäre, wenn man versuchen würde, diesen identischen Kern nun einfach historistisch in einen schrankenlosen Wechsel aufzulösen. Sondern dass es das Problem einer Geschichtsphilosophie der Freiheit und übrigens aller solcher bis ins Innerste geschichtlicher Kategorien, dass die Aufgabe einer solchen Geschichtsphilosophie sein muss, die Identität, das sich Durchhaltende dieser Kategorien gerade in ihrer Veränderung zu bewahren und nicht dieser Veränderung isoliert als ein abstrakt sich Durchhaltendes gegenüberzustellen. Aber damit spreche ich in Wahrheit kaum etwas anderes aus als das Prinzip, das dialektisches Denken überhaupt geleitet. Ja, es ist ein sehr grundlegendes Problem, was der Adorno hier aufreißt, in dem Sinne, dass natürlich tatsächlich es darum geht, diese Gesellschaft in die Luft zu sprengen, in der wir momentan leben, aber dass diese Gesellschaft ihrerseits natürlich nicht vom Himmel gefallen ist. Ja? Also die hat einen historischen Vorlauf, die ist entstanden aus vorherigen Gesellschaften und das wirft ganz allgemein erstmal die Frage auf, wie kann man das Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität, auf welchem Abstraktionsniveau kann man diese Problematik vereinen in einer kritischen Geschichtstheorie selbst? Wie sieht es, gestaltet sich dieses Verhältnis von Kontinuität, von Identität und von Diskontinuität bei Adorno selbst? Und da ist das zweite Zitat relativ aussagekräftig. Da sagt nämlich Adorno, in der Tat erstrecken die Linien von Vernunft, Liberalität, Bürgerlichkeit sich unvergleichlich viel weiter, als die historische Vorstellung annimmt, die den Begriff des Bürgers erst vom Ende der mittelalterlichen Feudalität her datiert. Indem die neuromantische Reaktion den Bürger dort noch identifiziert, wo der ältere bürgerliche Humanismus heilige Frühe wähnt, den selber legitimieren soll, sind Weltgeschichte und Aufklärung in eins gesetzt. Die modische Ideologie, welche Liquidation von Aufklärung zu ihrer eigensten Sache macht, erweist ihr widerwillig die Referenz. Noch in der entlegensten Ferne ist sie gezwungen, aufgeklärtes Denken anzuerkennen. Gerade seine älteste Spur droht dem schlechten Gewissen der heutigen Archaiker, den ganzen Prozess noch einmal zu entbinden, den zu ersticken, sie sich vorgenommen haben, während sie bewusstlos zugleich ihn vollstrecken. Also man sieht ja in diesem Zitat sehr deutlich, dass hier auf einmal das Moment der Kontinuität eine gewisse Überhand gewinnt. Das heißt, dass quasi der Begriff der Bürgerlichkeit bei Adorno schon in der Antike irgendwann sich entfaltet, auf jeden Fall in der sogenannten Vorzeit. Die Frage ist natürlich, das muss er irgendwie begründen, der Adorno, oder anders ausgedrückt, wenn es tatsächlich so sein sollte nach seiner Theorie, dass eben der Bürger schon in der Antike seinen Subjektursprung hat, dann muss es ja auch ein Prinzip geben, was sozusagen diese Kontinuität ausdrückt. Ja, da muss ja einen Moment geben, was diese Kontinuität ausdrückt. Und da möchte ich jetzt zum vierten Zitat springen. Da wird dieses theoretische Moment, das für den Adorno eine ganz große Rolle spielt, dass eben diese Kontinuität betont, das wird da ausgedrückt. Adorno sagt da in der Dialektik der Aufklärung, an den Wendestellen der westlichen Zivilisation, vom Übergang zur olympischen Religion bis zur Renaissance, Reformation und bürgerlichem Atheismus, wann immer neue Völker und Schichten den Mythos entschiedener verdrängten, wurde die Furcht vor der unerfassten, drohenden Natur, Konsequenz vor deren eigenen Verstofflichung und Vergegenständlichung, zum animistischen Aberglauben herabgesetzt und die Beherrschung der Natur drinnen und draußen zum absoluten Lebenszweck gemacht. Ich halte die Passage deswegen für zentral, weil hier auf einmal der Begriff des Mythos, also es kennzeichnet auch dieses Ausrufezeichen in Klammern, weil hier der Begriff des Mythos sozusagen alle Gesellschaften zusammenhalten soll, eben das Moment der Kontinuität ausdrückt, von der Antike bis hin zum warenproduzierenden Patriarchat, wie wir das sagen würden. Das seien alle mythische Gesellschaften, und wenn man den Mythos brechen würde, dann wäre eben sozusagen auch der Bruch mit der Vorgeschichte vollzogen und der Mensch könnte seine Geschichte selbst machen. Wenn ich versuche, diese Theorie von ihrem Resultat her zu begreifen, dann wird deutlich, was eigentlich das Problem bei der ganzen Sache ist. Nämlich implizit und auch explizit kommt man dann auf den Standpunkt, den Kapitalismus mit der Aufklärungsphilosophie bekämpfen zu wollen. Denn Mythos ist ja durchaus eine religiöse Kategorie. Ja? Das wäre eben sozusagen der Punkt, kann man denn den Kapitalismus mit den Waffen der Religionskritik, der Kritik des Mythos kritisieren und eben auch abschaffen. Und ich würde sagen, das ist nicht der Fall. Also das wäre tatsächlich die Standpunktdifferenz. Und wenn der Adorno sich da immer abarbeitet, dann hat es auch wesentlich damit zu tun. Und das ist tatsächlich auch seine Identität mit der Aufklärungsphilosophie. Also die ganzen Tiraden an Hegel und Kant, die spielen eben da wesentlich mit rein. Diese Sache ist auch insofern ganz spannend, weil auch im Wertabspaltungszusammenhang diese Problematik aufkam, eben in dieser Auseinandersetzung von Robert Kurz mit Gerold Wallner, Jörg Ulrich und Petra Hamann, die im Grunde genommen auf verschiedenste Weise, aber doch im Grunde genommen sozusagen diese Geschichtstheorie Adornos aufnehmen und eben auch diesen Mythos und dieses religiöse Moment auf den Kapitalismus übertragen und überstrapazieren. Und der Robert Kurz, das ist ein kurzer Ausschnitt, hat darauf geantwortet, das ist Zitat Nummer 3, denn im Eifer, den real-metaphysischen Charakter der Moderne aufzudecken, also ich halte kurz an, weil man kann es ja nicht einfach so abkanzeln, es sind ja tatsächlich auch das Bestreben drin, auch bei Adorno sozusagen, dieses kontinuierliche Moment mit aufzunehmen. Das kann man ja auch eben, wie er in dem ersten Zitat gesagt hat, nicht einfach abwürgen und kann sagen, jede Geschichte hat ihr eigenes Prinzip. Da gibt's eben schon was. Nur ob das eben der Mythos ist, das ist die entscheidende Frage. Denn im Eifer, den real-metaphysischen Charakter der Moderne aufzudecken, wurden dabei die Begriffe von Kapitalismus, Wertabspaltungsverhältnis, Religion, religiöse Formkonstitution und Fetischverhältnisse einfach synonym gesetzt und ihre notwendige Differenz, sonst wären es eben nicht verschiedene Begriffe, teilweise eingeebnet. Was dabei zwar nicht ganz verschwindet, aber unvermittelt plötzlich sehr klein geschrieben wird, ist der tiefe Bruch, den die Moderne im Verhältnis zu den vormodernen religiösen Konstitutionen vollzogen hat. Mit anderen Worten, das Moment der Gemeinsamkeit wird überbetont, wenn man den Kapitalismus einfach als eine Art Religion sui generis und mit quasi-religiösen Begriffen beschreibt. Ja, also das ist eben genau das Moment, das man aus einer wertabspaltungskritischen Sicht sagen müsste. Und das grenzt sich eben dann tatsächlich gegen die Aufklärungstradition auch ab, dass man eben das Moment der Diskontinuität viel stärker betont, die Eigenqualität, die das produzierende Patriarchat annimmt. Das heißt eben nicht, dass dieses dass dieses Gemeinsame verloren geht, dass tatsächlich eben eine Geschichte gibt, aus der auch der Kapitalismus hervorgegangen ist. Aber es wäre eben der Bruch stärker zu betonen. Und die Frage ist natürlich, wenn ich das jetzt erstmal aus der Kritik herausarbeite, welchen Begriff nehme ich dann? Also Mythos, religiöse Kategorien können dann überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Und das ist eben der Begriff des Fetischs, der dann eben diesen Moment der Gemeinsamkeit, der Identität versucht zu begreifen, ohne die Diskontinuität aufzugeben. Und der Begriff ist insofern auch nicht eindeutig, weil natürlich es dann wieder in der Vormoderne verschiedene Fetischgesellschaften gibt. Aber man kann schon sagen, dass eben der Fetischbegriff im Vergleich zu dieser Kategorie von Mythos beim Adorno eben dann doch dieses gemeinsame Moment eben ausdrücken kann, dass sich eine a priorische Matrix den Menschen gegenüber verselbstständigt, die eben nicht nur in einem Basisüberbauschema aufgeht, sondern eben die eben auch all die sozialpsychologischen kulturellen Momente mit einnimmt. Und soweit erstmal. Gibt es dazu Fragen? Weil jetzt wäre der erste Komplex so einigermaßen abgeschlossen. Ja, bitte.
Eine Frage wäre zwischen den drei Begriffen, also dass du gemeint hast, oder im Zitat steht auch, dass da die Differenz zwischen Kapitalismus, Religion und Fetisch eingeebnet wird. Aber für mich wäre Fetisch und Kapitalismus doch sehr nah zusammen. Also wie würdest du das da in der
Interpretation? Also auf welches Zitat nimmst du jetzt Rekurs? Okay. Ja.
Das sozusagen Fetischverhältnis und Wertabspaltungsverhältnis, das
auseinander dividiert
wird.
Naja, also nicht auseinander dividiert.
Gibt's da sozusagen, oder welche Differenzen gibt es da dazwischen? Weil da in dem Satz steht, dass die Begriffe werden synonym gesetzt und würden eine Differenz eingeebnet.
Ja, genau. Also ich würde halt schon eben der Begriff des Fetisch ist ja nicht synonym mit dem Begriff der Religion.
Nein, das ist klar.
Genau. Genau. Und der Begriff des Fetisch ist jetzt sozusagen insofern eine höhere Abstraktionsebene, ja, weil er eben auch dieses Moment der Diskontinuität mit einbegreifen kann. Ja. Also dass er eben eine a priorische Matrix sich verselbstständigt, ja, innerhalb verschiedener Gesellschaften, das ist damit drin. Und wenn du das sozusagen auf die Problematik der Religion begrenzt, dann hast du das eben nicht.
Also, die Religion ist es klar, aber Kapitalismus jetzt sozusagen. Geht nicht genau Kapitalismus oder Wertabspaltungsverhältnis, was da am Anfang steht,
ja.
Genau auch in ethisch Verhältnis. Warum ist da eine Differenz? Oder wird das ethisch einfach noch als nochmal das Überkategorie?
Genau. Also der Fetisch begreift eben nicht nur das Wertabspaltungsverhältnis, eben, sondern auch die vormodernen Gesellschaften. Weil eben tatsächlich es ja auch darum geht, eine negative, lange Geschichte abzuschaffen. Ja. Also wo man eben auch sozusagen einen Begriff braucht, der eben nicht nur sich auf die moderne Gesellschaft bezieht, sondern der eben überhaupt eine negative Geschichtstheorie im Allgemeinen auch ausdrücken kann. Ja.
Und ich habe mal zu dem Zitat Nummer 4 kommen.
Ja.
Dazu hattest du gesagt, dass du nicht der Meinung bist, dass man mit Bekämpfung oder Entgegentreten des bestehenden Mythos irgendwas an der Veränderung des Kapitalismus machen kann.
Naja, also das Problem ist sozusagen, du kannst mit der Kategorie des Mythos, kannst du halt den Kapitalismus nicht beschreiben, nicht adäquat beschreiben.
Aber der Mythos, dass der Kapitalismus sozusagen die gottgewollte Ordnung ist und dass es immer so weitergehen muss, meinst du das als den Mythos oder meinst du damit was anderes?
Naja, also die Frage ist immer mit diesem, also man kann sozusagen schon ironisch von einem Mythos des Kapitalismus sprechen und so, das ist nicht der Punkt. Aber wenn man eben anfängt, den Kapitalismus auf quasi religiöse Begriffe zu reduzieren, dann wird's halt problematisch, weil der Kapitalismus eben, und das wäre jetzt eben das Moment der Differenz zu vormodernen Gesellschaften, eben nicht nur eine religiöse Konstitution ist, sondern eben auch eine sehr innerweltliche, eine real abstrakte, das wäre die Unterscheidung zwischen Transzendenz und Transzendentalität.
Ich würde eigentlich etwas anderes sagen. Also der Mythos, der für meine Begriffe allgemein verbreitet ist in der Bevölkerung, dass der Kapitalismus sozusagen ewig stehen wird und dass er aus der Krise immer wieder gestärkt hervorgehen wird und so weiter, Ich bin der Meinung, wenn wir das, was von Professor Ottlieb hier kommt, das den Menschen beibringen oder verständlich machen, dann ist für meine Begriffe schon unheimlich viel gemacht, wenn man erkennt, sozusagen, dass die Mehrwertmasse mit steigender Produktivität abnimmt.
Also, da würde ich
das Hauptproblem der Wertkritik ist.
Also das schon, ja. Ja, schon, klar. Aber die Sachen sind halt auch komplexer. Also, ja, also ich meine, das müssen wir halt dann in einem Vortrag sozusagen dann auch betonen, wo das tatsächlich das Thema ist. Aber darum geht es ja momentan nicht. Also es geht ja um die Geschichtstheorie, die natürlich dann damit auch zusammenhängt, aber das ist momentan ja nicht der Punkt der Auseinandersetzung hier.
Aber es gibt, glaube ich, zwei unterschiedliche Verständnisse hier an Ebene, was den Mythos
betrifft. Genau, also das ist eben der Punkt, also aber was natürlich richtig ist, dieser Mythos, dass der Kapitalismus ewig geht und so weiter, den muss man natürlich kritisieren und das ist ja auch das Ziel, aber den kann man eben nicht kritisieren mit den Begriffen der Aufklärung. Und es war ja tatsächlich eigentlich der wesentliche Punkt des Mythosbegriffes, dass eben die Aufklärungsphilosophie den Mythos abschaffen wollte. Deswegen muss man ja differenzieren, wenn man diesen Mythos verselbstständigt sozusagen und den einfach überträgt auf moderne Gesellschaften, dann bekommt man ein Begriffsproblem, weil es eben nicht nur eine religiös konstituierte Gesellschaft ist, sondern die hat eine andere Ebene, eine real abstrakte Ebene, wo der Begriff des Mythos zwar ironisch genommen werden kann, um das sozusagen polemisch zuzuspitzen, aber wo er auch eine Begriffsschwäche hat, die man nicht einfach wegwischen kann. Ja, bitte.
Ich hätte immer so eine Frage, das ist ja im Prinzip jetzt nochmal ein ganz krasses Problem auch. Es geht nicht darum, die These ist ja, mit den Fähigbegriffen kann man es besser beschreiben als mit dem Begriff des Mythos. Mir ist aber nicht so ganz klar, was den Begriff des Mythos eigentlich ausmacht. Und also, vielleicht kannst du da noch zwei Sätze zu sagen, wie das sozusagen besteht, wie meint er auch nicht den Mythos.
Ja.
Und mir ist auch nicht ganz klar, ob logischerweise der Mythos bekämpft wird bei Erbauung mit Aufklärungsphilosophie.
Also da würde ich halt sagen, doch, in einem gewissen Sinn. Also in dem Sinne, also der Mythos ist beim Adorno auch keine einheitliche Kategorie, aber das wäre bei ihm sozusagen, die Menschen müssen sich ihrer Natur in sich bewusst werden. Das sind ja oft diese Formulierungen, die er bringt. Und wenn sie sich dem bewusst werden, dann können sie auch den Mythos sozusagen abschaffen, ja?
Das Gegenteil zu, also das ist fast Mythos.
Traditionell, ja. Ja, oder eben halt sozusagen Mythos Aufklärung. Das wäre eben der Gegenbegriff und da liegt ja der Hund begraben sozusagen.
Das sind eindeutig die Begriffe.
Also bei Adorno schon. Also wir müssen uns erstmal grundlegend vielleicht noch sagen, dass es beim Adorno alles nicht eindeutig ist, weil ich habe das ja in einem Vorwort auch geschrieben, weil der Adorno dazu natürlich immer gegen sich denkt, ja. Bei dem changiert es nie zwischen zwei Polen, sondern es nimmt ganz vielfältige Stufen an. Aber es ist eben schon die Tendenz, die ich herausarbeiten will in diesem Falle, dass tatsächlich Mythos und Aufklärung gegeneinander ausgespielt werden, in einem gewissen Sinn, und dass dann halt die Problematik in die Sache reinkommt. Gibt's noch Fragen zu diesem Themenkomplex? Ja, bitte.
Also, wir werden noch nicht den Fehler machen, den Adorno dann gemacht hat, sich selbst aufheben, die nicht in seiner eigenen Aufhebung sich dauernd handlungsunfähig zu erweisen.
Ja, also, das wäre auch wieder so eine Sache. Also, ich meine, es ist schon ein Problem insofern, dass tatsächlich, also ich weiß nicht, ob die Antwort auf die Frage ist, aber ich habe die Frage auch falsch verstanden, dass tatsächlich sozusagen diese Tradition, dieses Gegenpaar aufzumachen und versuchen, den Kapitalismus mit Aufklärungskriterien abzuschaffen, dass es tatsächlich ein Problem ist, was tief reingeht, auch so bis in den inneren Kern der Theoriebildung. Also von daher ist das schon eine Problematik, die aufgerollt wird und aufgerollt werden muss einfach auch. Gibt es da sonst noch Fragen? Gut, dann können wir zu dem zweiten Abschnitt kommen. Die Frage, die da notwendigerweise mit anknüpft und damit drin steckt in dieser Sache mit der Geschichtstheorie, ist natürlich der historische Standpunkt und die historische Dimension des bürgerlichen Subjekts, der bürgerlichen Subjektform, was ja auch immer wieder thematisiert wird. Und man kann bis zu einem gewissen Grad sagen, dass in dieser Hinsicht der Adorno hinter Marx zurückfällt, in dem Sinne, dass er eben den Mythos betont und dass der Marx dieses Moment der Diskontinuität, nämlich diese Eigenqualität des Kapitalismus, wenn auch nur auf Wertebene, doch reflektiert hat und viel stärker betont hat. Und das kommt, wird in dem siebten Zitat deutlich. Also ein Zitat aus einer Frühschrift zur Judenfrage. Also insgesamt ist auch das Frühwerk von Marx ganz spannend, wenn man das mit seiner späteren Fetischkritik zusammenbringt. Aber das ist nur so nebendran. Also das siebte Zitat. Die Konstitution des politischen Staats und die Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft in die unabhängigen Individuen, deren Verhältnis das Recht ist, wie das Verhältnis der Standes- und Innungsmenschen das Privilegium war, vollzieht sich in einem und demselben Akte. Der Mensch, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft ist, der unpolitische Mensch, erscheint aber notwendig als der natürliche Mensch. Die Droite de l'homme erscheinen als Droite naturelle, denn die selbstbewusste Tätigkeit konzentriert sich auf den politischen Akt. Der egoistische Mensch ist das passive, nur vorgefundene Resultat der aufgelösten Gesellschaft, Gegenstand der unmittelbaren Gewissheit als natürlicher Gegenstand. Also auch hier die Terminologie Hegels nochmal benutzt in diesem Zusammenhang. Die politische Revolution löst das bürgerliche Leben in seine Bestandteile auf, ohne diese Bestandteile selbst zu revolutionieren und der Kritik zu unterwerfen. Sie verhält sich zur bürgerlichen Gesellschaft, zur Welt der Bedürfnisse, der Arbeit, der Privatinteressen, des Privatrechts, als zur Grundlage ihres Bestehens, als zu einer nicht weiter begründeten Voraussetzung, daher als zu ihrer Naturbasis. So, also wir sind immer noch erstmal in dem Kontext der Entstehung der bürgerlichen Subjektivität. Und das, was der Marx hier eben sagt, ist, dass der Bourgeois und der Citoyen, wie man das in der Aufklärung genannt hat, also auf der einen Seite das Arbeitssubjekt, das Verwertungssubjekt und das Rechts- und Staatssubjekt gleich ursprünglich entstehen. Eben in diesem Sinne, dass das eine eben dialektisch entstehen, in dem Sinne, dass das eine mit seiner Existenz notwendig das andere in sich impliziert. Und was Marx eben, und das wäre eben sozusagen die Neuerung gegenüber Hegel, gegenüber Kant, gegenüber der Aufklärung, dass Marx eben diese Gleichursprünglichkeit von Bourgeois und Citoyen betont. Ja? Also das eben ist auch die ganze Problematik mit der Arbeitsontologie, dass Kant und Hegel, da werden wir nachher noch dazu kommen, eben den Bourgeois auch schon voraussetzen für alle Ewigkeiten, und dann kommt der Citoyen mit dem Licht der Aufklärung und dann wird das alles gut und so. Und der Punkt ist aber, dass der Marx eben, und das ist auch ein wesentliches Argumentationsmuster seiner Kritik, sozusagen jetzt einfach nicht nur das historisch-empirisch der anderen Aufklärungsthese gegenüberhält, sondern dass er eben auch begründen kann, warum das so ist. Warum die Aufklärungsphilosophie eben diese Ideologie auch ist. Und das besteht eben, das erklärt er eben dadurch, dass die Tätigkeit, dass eben dieser natürlich dieser Bourgeois-Situation gleich ursprünglich entstehen, dass aber diese Tätigkeit, das Bewusste, sich nur auf der Seite eben der Rechtsform und der Staatsform vollzieht. Ausbildung politischer Parteien, eines Rechtswesens, Staatsapparate etc., Wahlen und so weiter, das ist eben das, was Bewusstsein ausmacht, was Vernunft auch ausmacht, da kommen wir später noch dazu. Und da scheint es eben so, wenn sich die Vernunft eben nur auf diese partikulare Sphäre bezieht, dass eben diese ganze Arbeits- und Verwertungssphäre quasi natürlich ist. Und das ist natürlich auch das, was eben auch in der bürgerlichen Ökonomie so erscheint, dass die Menschen schon zur Welt gekommen sind und unter Wertkategorien gedacht haben.
Ja. Bitte? Kann man an Thomas Hobbes denken und seine Staatstheorie, wo die Menschen ja auch als Wölfe erstmal existieren müssen,
weil sie dann als Gemeinwesen sind. Genau, und es ist, kommt immer wieder dieses Argumentationsmuster, da kommen wir bei Kant nachher noch drauf, in einer ganz ähnlichen Weise. Ja, also das wäre schon ein Stichwort. Um sozusagen zu illustrieren, wie sehr der Adorno dann noch in der Aufklärungstradition verfangen ist, muss man ja die Aufklärungstradition selber erstmal aufrollen, um das klar zu machen. Und deswegen bringe ich jetzt ein Kant-Zitat an aus der Schrift Mutmaßlicher Anfang der Menschheitsgeschichte, wo der Titel tatsächlich Programm ist. Also da handelt es sich dann auch um Mutmaßung in dem Sinne. Das ist Zitat Nummer 8. Ein Boden, von dessen Bearbeitung und Bepflanzung der Unterhalt abhängt, erfordert bleibende Behausung. Mithin konnten die Menschen bei dieser Lebensart sich nicht mehr familienweise zerstreuen, sondern mussten zusammenhalten und Dorfschaften errichten, um ihr Eigentum gegen wilde Jäger oder Horden herumschweifender Hirten zu schützen. Die ersten Bedürfnisse des Lebens, deren Anschaffung eine verschiedene Lebensart erfordert, konnten nun gegeneinander vertauscht werden. Daraus musste Kultur entspringen und der Anfang der Kunst, des Zeitvertreibes, sowohl als des Fleißes. Was aber das Vornehmste ist, auch einige Anstalt zur bürgerlichen Verfassung und öffentlicher Gerechtigkeit, zuerst freilich nur in Ansehung der größten Gewalttätigkeiten, deren Rechnung nun nicht mehr wie im wilden Zustand der Einzelnen, sondern einer gesetzmäßigen Macht überlassen war. Also und da haben wir genau das Problem, auf das du hingewiesen hast, und da sieht man auch den zutiefst projektiven Charakter bürgerlicher Geschichtsschreibung, dass sozusagen der Bourgeois, in dem Sinne das moderne Arbeits- und Verwertungssubjekt, quasi ontologisiert wird. Die Menschen waren eben immer schon Konkurrenzwesen und haben sich bekriegt. Und irgendwann in einer grauen Zeit kommt dann das Licht der Aufklärung, wobei das auch wiederum bedeutend ist, dass es auch historisch nicht festgemacht wird. Das legt sich halt irgendwann darüber. Und sozusagen, man kann dann den Bourgeois, paradox genug, mit dem Citoyen, also mit dem Rechts- und Staatssubjekt bekämpfen. Da geht natürlich die ganze Gleichursprünglichkeit und die ganze Problematik flöten. Aber das zeigt eben, das zeigt eben auch das ahistorische Denken von bürgerlicher Philosophie und bürgerlicher Geschichtswissenschaft insgesamt. Wenn der Punkt bis hierhin klar ist, dann ist natürlich auch kommt dann eine andere Problemebene noch mit rein, nämlich der Unterschied aus einer wertabspaltungskritischen oder das Problem einer wertabspaltungskritischen Theorie kann mit dieser Geschichtskonstruktion gar nicht mehr erfasst werden. Denn wenn eben das Arbeits- und Verwertungssubjekt immer schon ahistorisch ist, dann kommt diese ganze Problematik der abstrakten Arbeit als realfetischistischer Substanz moderner Vergesellschaftung, das rückt dann aus dem Blickfeld. Und das ist eben der Begriff der Arbeitsontologie in diesem Zusammenhang. Ja, also und in dem Zusammenhang muss man eben auch sagen, dass der Adorno in einem gewissen Sinn ein Arbeitsontologe ist. Und das verdeutlicht das neunte Zitat aus der Dialektik der Aufklärung. Der listige Einzelgänger ist schon der Homo economicus, dem einmal alle Vernünftigen glichen. Daher ist die Odyssee schon eine Robinsonade. Die beiden prototypischen Schiffsbrüchigen machen aus ihrer Schwäche, der des Individuums selber, das von der Kollektivität sich scheidet, ihre gesellschaftliche Stärke. Sie verkörpern das Prinzip der kapitalistischen Wirtschaft, schon ehe sie sich eines Arbeiters bedienen. Also da haben wir die Problematik eben ganz deutlich, dass auch der Adorno ähnlich wie, und deswegen kommt ja auch hier die Robinsonade eben, so wie die bürgerliche Ökonomie, schon in die Vorzeiten projiziert. Den gab es schon immer, das Konkurrenzsubjekt. Und da ist eben das Problem, dass der Zugang zur konkreten Arbeitsform im Kapitalismus eben, dass sie real abstrakt ist. Und die wird durch diese Geschichtstheorie wird die gar nicht möglich. Und man muss auch den Adorno in diesem Spannungsfeld begreifen, ja, weil er merkt, dass irgendwas im Argen. Aber sozusagen dieser Ansatz, den er auch von Kant und Hegel übernimmt, verunmöglicht schon die Problematik. Und das sind eben auch die Antinomien, die im Werk Adornos dann ganz deutlich sind. Ja, also um einfach auch die Begriffsklärung nochmal deutlich zu machen, der Begriff der Arbeitsontologie stammt ja sozusagen aus der Kritik des Arbeiterbewegungsmarxismus, dass eben der Produzentenstolz, wir sind die Werteschaffer, sozusagen schon in die Vorzeit genommen wird und vollkommen unkritisch mit dem Begriff der Arbeit umgegangen wird. Der Komplementärbegriff dazu wäre der Begriff der Zirkulationsideologie und der spielt bei Adorno durchaus auch eine wichtige Rolle und dass er auch da sozusagen von Hegel im Schlechten gelernt hat, zeigt das Zitat Nummer 10. Das ist aus der Jener Realphilosophie von Hegel eine Schrift, die, glaube ich, ein Jahr vor der Phänomenologie des Geistes geschrieben wurde. Der Tausch ist die Bewegung, das Geistige, die Mitte, das vom Gebrauch und Bedürfnisse sowie von dem Arbeiten der Unmittelbarkeit befreite. Diese Bewegung, die reine, ist hier Gegenstand und Tun. Der Gegenstand selbst ist entzweit in dem Besonderen, den Handelsartikel, und das Abstrakte, das Geld, eine große Erfindung. Alle Bedürfnisse sind in dies eine zusammengefasst. Das Ding des Bedürfnisses ist zu einem bloß vorgestellten Ungenießbaren geworden. Der Gegenstand ist also hier ein solches, das rein nur nach seiner Bedeutung gilt, nicht mehr an sich, das heißt für das Bedürfnis. Das Wesen der Sache ist die Sache selbst. Der Wert ist klingende Münze. Es ist das formale Prinzip der Vernunft vorhanden. Also zum einen kann man hier sozusagen unter dem Mikroskop sehen, wie wie eine Zirkulationsideologie entsteht bei Hegel, nämlich in dem Sinne, dass er sozusagen das Problem der Abstraktion nur auf die Zirkulationssphäre beschränkt. Man hat den konkreten Handelsartikel, der immer schon für das Bedürfnis produziert wird, der wird dann in der Zirkulationssphäre abstrakt, und es gibt so eine Formulierung auch in dieser Schrift bei Hegel, der wird dann wieder konkret, wenn man ihn konsumiert, sozusagen. Also quasi haben Arbeitsontologie und Zirkulationsideologie dasselbe Resultat, nur es wird von einem anderen Bedingungszusammenhang her erreicht. Also eben das, der wesentliche Punkt, die Abstraktion nur an der Zirkulationssphäre stattfindet. Das ist schon mal sehr spannend. Was aber viel spannender ist bei Hegel, dass hier diese ganze Zirkulationssphäre als formales Prinzip der Vernunft definiert wird. Und da sieht man eben schon, also das wäre jetzt so eine These von mir, und die müssen wir auch noch ausarbeiten, dass die Vernunft eventuell eine Zirkulationskategorie ist in der Aufklärungsphilosophie. Also offensichtlich scheint zwischen Vernunft und eben diesem Citoyen, diesem Rechtsstaatssubjekt, was ja auch das Zirkulationssubjekt ist, eine gewisse Korrelation zu bestehen. Und was es eben auch zeigen würde, ist, dass in der Phänomenologie des Geistes sozusagen dieses Argumentationsmuster, erst ist es konkret, dann wird es abstrakt und dann ist es wieder konkret, sich auf allen Stufen dieses Werks reproduziert. Also tatsächlich ein wesentliches Argumentationsmuster für Hegel ist und auch bleibt dann in seinen späteren Schriften. Ja, um nochmal das zusammenzufassen, was ich jetzt versucht habe, bisher kurz anzudeuten. Also das Problem, was beim Adorno eben vorhanden ist, ist, dass er selbst, und das ist ja auch die Kategorie des Tausches bei ihm, insofern eine gewisse Zirkulationsaffinität hat, dass er eben, ähnlich wie Hegel, das hier macht, eine Differenz aufmacht dann auch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert und die Wertedimension tatsächlich nur auf den Austausch der Waren reduziert und nicht die Wertdimension innerhalb des Arbeitsprozesses selbst reflektiert. Deswegen gibt es auch die Substanzproblematik beim Adorno nicht. Und das Problem ist natürlich, wenn man das so sieht, dann kann man eben diesen kategorialen Status der abstrakten Arbeit nicht mehr mit reinbringen. Dann verkehrt man rechts und Verwertungsfähigkeit, und das ist eben die typische Aufklärungsposition, in der der Adorno befangen bleibt. Also nochmal, das ist nicht so, dass der Adorno da das irgendwie plump macht. Da gibt es auch viele Stellen, wo man dagegen argumentieren könnte, aber es ist doch eben ein wesentlicher Strang seiner Theoriebildung. Wie sehr er das von Hegel übernimmt, zeigt das 11. Zitat. Da sieht man die Gemeinsamkeit und das Problem dieser Zirkulationssphäre, die Adorno als partikulare, das ist eine partikulare Sphäre, die Zirkulationssphäre, die er eben nicht als partikulare auffasst, sondern sozusagen als Allgemeinsphäre hypostasiert. Das wäre das 11. Zitat. Ich möchte Ihnen noch ein Modell geben, den Vorwurf des Vermittlertums der Juden. Selten wird man auf die volle ökonomische Theorie dieses Vorurteils und seine Widerlegung eingehen, aber darauf hinweisen können, dass man, seit es eine entfaltete bürgerliche Tauschgesellschaft gibt, dieser Vermittlungsfunktion gesellschaftlich bedurfte. Infolgedessen ist es illegitim, jener Funktion, nur weil sie im Zeitalter der gegenwärtigen Hochkonzentration ökonomischer Macht zurücktritt, von vornherein als parasitär, unmoralisch und schlecht zu denunzieren. Man wird weiter auch daran erinnern zu haben, dass zwischen dem Vermittlertum der Sphäre der Zirkulation, wie man das in der Ökonomie nennt, der Sphäre des Geldes und dem Geist eine bestimmte Relation herrscht. Ohne die Sphäre des Vermittlertums, die von Handel, Geldkapital und Mobilität, wäre die Freiheit des Geistes, der sich von der bloßen Unmittelbarkeit gegebener Verhältnisse löst, unvorstellbar gewesen. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Der Adorno kritisiert zwar immer sozusagen die Tauschsphäre, aber in diesem Zitat wird deutlich, dass es auf einmal eine positive Konnotation annimmt. Dass auf einmal der Tausch als etwas Positives mit Geist etc. in Verbindung und mit Reflexion in Verbindung gebracht wird. Und das ist mal jetzt abseits von der Adornischen Theorie gesagt, das ist immer das Problem, wenn man ein partikulares Moment aus der gesellschaftlichen Totalität herausnimmt und sich darauf beschränkt, dann kann das Ganze umkippen. Auch wenn man das zuerst kritisch sieht, dieses partikulare Moment, kippt es irgendwann in Affirmation, weil man eben den Begriff der gesellschaftlichen Totalität nicht zu fassen bekommt. Aber das nur nebenher. Der Unterschied ist natürlich im Vergleich zu Hegel und zu Kant, dass Adorno natürlich schon mit einem kritischen Maßstab daran geht, während Kant und Hegel das tatsächlich apologetisch versucht haben. Aber Adorno bleibt eben in dieser Tauschkategorie bis zu einem gewissen Grad gefangen. Und er bleibt insofern gefangen, dass er eben nicht sieht, dass es sich hier um eine partikulare Sphäre handelt, sondern dass der Tausch bei ihm dann eine allgemeine Sphäre wird, die Sphäre der Totalität eigentlich ausmacht. Und das kommt dann in der negativen Dialektik auf Seite 141 folgende raus, das ist das 12. Zitat. Das Tauschprinzip, die Reduktion menschlicher Arbeit auf den abstrakten Allgemeinbegriff der durchschnittlichen Arbeitszeit, ist urverwandt mit dem Identifikationsprinzip. Am Tausch hat es ein gesellschaftliches Modell und er wäre nicht ohne es. Durch ihn werden nicht identische Einzelwesen und Leistungen kommensurabel. Identisch. Die Ausbreitung des Prinzips verhält die ganze Welt zum Identischen, zur Totalität. Hier haben wir das Problem, dass der Tausch als Totalität beschrieben wird. Würde indessen das Prinzip abstrakt negiert, würde als Ideal verkündet, es solle zur höheren Ehre des irreduzibel Qualitativen nicht mehr nach gleich und gleich zugehen, so schüfe das Ausreden für den Rückfall ins alte Unrecht. Denn der Äquivalententausch bestand von alters her gerade darin, dass in seinem Namen Ungleiches getauscht, der Mehrwert der Arbeit appropriiert wurde. Annullierte man simpel die Maßkategorie der Vergleichbarkeit, so treten anstelle der Rationalität, die ideologisch zwar, doch auch als Versprechen dem Tauschprinzip innewohnt, unmittelbare Aneignung, Gewalt heutzutage, nacktes Privileg von Monopolen und Klicken. Kritik am Tauschprinzip als im Identifizierenden des Denkens will, dass das Ideal freien und gerechten Tauschs bis heute bloß Vorwand verwirklicht werde. Das allein transzendierte den Tausch. Ja, also der Tausch als Hort der Freiheit, Gleichheit soll noch bis in die befreite Gesellschaft mit rübergenommen werden. Und ich meine, ich bin es dem Adorno gegenüber natürlich unfair, weil ich da so deutliche Zitate rausnehme. Aber da gibt es natürlich auch andere, ne? Aber das ist sozusagen die Problematik zugespitzt. Und das ist eben auch seine Aufklärungsaffinität, die eben dann auch mit dieser Zirkulationssphäre und so viel zu tun hat. Ja, und da müsste man ja, ja,
sag. Da hat er so einen merkwürdigen Doppelbegriff von Tausch. Also, da kommt nämlich plötzlich freier und direkter Tausch, den es offenbar bis heute noch gar nicht gegeben hat. Und das sei irgendwo nicht zu realisieren. Aber das fällt ja wieder vom Himmel. Also, vorher ist davon ja nicht die Rede. Also, es erinnert so an diese Ideologie vom ungleichen Tausch.
Also, ja, ja.
Ja.
Also,
Imperialismuskritiker,
das.
Ja, ja, genau.
Ist das so, ich meine, ich kenne diese Stelle, ist das eigentlich die einzige, wo das so auftaucht? Also, dieser Begriff freier und direkter
Tausch,
ja.
Der
Äquivalententausch ist ja freier und direkter. Eigentlich. Und dann kommt aber plötzlich Begriff freier und direkter Tausch und etwas, was noch gar nicht realisiert ist. Das ist ja plötzlich.
Genau. Also,
eine Wendung, also 180 Grad.
Genau, es ist eine Wendung um 180 Grad, aber diese Wendung kann man eben auch erklären dadurch, dass eben die Tauschsphäre das Einzige ist, was sozusagen beim Adorno das Problem schafft. Ne? Also man kann ja den Tausch nur auch als negative Sphäre destruieren, wenn man sieht, wie dieses Verhältnis von Produktion des Mehrwerts und Realisation des Mehrwerts ist. Also da muss eben die Mehrwertproduktion auch noch rein, um den Tausch in seiner negativen Qualität zu sehen. Denn der Tausch ist ja die Sphäre, wo Mehrwert realisiert wird. Ja? Und da der Adorno eben diese Wert, also in dem Sinne der Arbeitsontologie, die Wertproduktion eben nicht mit reinnimmt, dann kippt es eben. Dann wird der Tausch mal positiv und mal negativ, weil eben diese partikulare Sphäre eben gewendet wird, je nachdem. Ne? Weil eben die gesellschaftliche Totalität auf der Wertebene erstmal nicht begriffen wird oder nicht widersprüchlich ist und nicht eindeutig negativ kritisiert wird. Also gibt es erstmal überhaupt zu diesem Thema noch Fragen? Ja, ja, also, ja, bitte.
Interessant, dass diese Nichtaufnahme oder Nicht-Einbringung in Totalität, ne, von Adorno ja eigentlich eigentlich ein konstituierendes Element war von der Studentenbewegung letztendlich, die ihre großen Schwächen hatte, die dann auch sich ins Politische wenden konnte, mit Staffischerin zum Beispiel, ja? diese unbegriffene Totalität sich aber trotzdem in Politik ausgedrückt hat und dann in diese weitere Vereinnahmung durch kapitalistische Verhältnisse, ne? Bewirkt hat, oder die sie dann bewirkt haben. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt, dass wir eigentlich jetzt mit der wertkritischen Bewegung eigentlich das eigentlich erst richtig verstehen können, was da eigentlich passiert ist. Man muss ja auch wissen, dass seit Lukács, ne, dann war Lukács,
das ist auch 2022 die meisten Texte werden ja jetzt Geschichte und Pressebericht.
Ja, dann ist Marie.
Die neue Auflage war dann 67, also wo er das Vorwort noch
geschrieben hat. Ja, also das war ja dann seit Lukács ist ja nie was mehr theoretisch erschienen worden in der marxistischen Welt, ne? Eigentlich. Da war ja die kritische Theorie die erste Wiederaufnahme der Gesellschaftskritik eigentlich gewesen. Und dadurch erklären sich ja auch die Schwächen, die sich dann aus dieser Bewegung ergeben hat, die dann nicht resistent genug waren. Die Resistenz hat gefehlt, konnte aufgelöst werden in der bürgerlichen Gesellschaft, weil nicht begriffen deren Wesenszusammenhang. So würde ich sagen. Also, mir ging es zum Beispiel so auch. Ich habe auch sonst niemand durchgeschaut, diese ganzen Zusammenhänge. Warum es erst 50 Jahre dauern musste oder 30, das ist auch natürlich überlegen.
Also weiß ich nicht, ich habe damals nicht gelebt. Aber es ist nicht. Ja, also was auch interessant ist, finde ich auch so die Frage von Politik und Politikaffinität, die vielleicht im Adornischen Werk liegt. Das müssen wir nochmal genau untersuchen. Aber das ist eben genau der Punkt, ne? Auch also diese Orientierung dann auch der Studentenbewegung auf die politische Sphäre und so. Das wäre da theoretisch auch schon mit drin. Wobei es natürlich auch, soweit ich das im Kopf habe, und das ist halt bei Adorno so, auch Stellen gibt, wo das natürlich kritisch sieht mit diesem Politikbetrieb und Praxisbetrieb, auch radikal kritisch. Also das kann man jetzt im Adorno nicht anlasten, dass die 68er-Bewegung sich so verhalten hat. Weil es war ja gerade das Wesen der 68er-Bewegung, dass sie den Anspruch der Eigenständigkeit der Theorie bei Adorno abgeschnitten hat. Muss man auch immer dazu denken, ne?
Ja, gut, das ist eine Folge. Das kann nicht sein. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich das mal nicht so, dass man das tun ein bisschen ehrlich kann. Du sagst, wenn das, also du hast ja gerade auch so gerne, dass irgendwie, ja, nicht mögliche, kritische Bedingungen für Kategorie, wie zum Beispiel Tausch, bis hier dann der Ausstattung kommt, dass der Tausch, dass es sozusagen ein eigentlich sehr positiver Tausch steht, jetzt nur quasi gegen die gerade umgekehrte Form rückwärts müsste, wie es hier in der Tat war.
Genau.
Also, das klingt ein bisschen ähnlich wie das ganze Demokratiefetisch, also die eigentliche gute Demokratie wäre als letztes wäre. Hier steht nur, weil ich manchmal drei oder sieben, was an der Macht sind, die verwirklicht ist, was dann so diesen ganzen letzten Gewinnen und sonst was bei mir gerade Illusionen geführt hat, mit Parteien und so
weiter. Ja.
Statt mir schon bisschen, sage ich mal, Parallelen zu sein.
Ja. Absolut. Also deswegen will ja auch der Adorno mit der Vernunft die Vernunft bekämpfen. Und da würde ich sagen, da gilt es halt den Kopf abzuhacken, da gilt es nicht mehr zu retten an der Vernunft. Aber hier war vorher noch...
Also ich verstehe das Zitat 12 jetzt so, dass Adorno in der Veränderung des Tauschs ein bisschen historischen Fortschritt sieht. Also, und für mich ist die Frage am Tausch... wenn man das jetzt sozusagen auch in seiner negativen Form reflektiert, mehr um die Frage, welche ob Gesellschaftlichkeit nicht immer mit einer gewissen Form von Tausch verbunden ist und wie man das auch anders denkt.
Ja.
Ob das wirklich nur negativ bestimmt werden kann, dann ist das aber für eine so bestimmte Gesellschaftsform, dass es eigentlich immer ein problematisches
Gefühl. Ja, also ich, die Frage ist, denke ich, wichtig. Man muss halt in dem Zusammenhang das Verhältnis von Wert und von Tausch reflektieren. Und es gab natürlich auch schon in vormodernen Gesellschaften Tausch, nur eben mit dem Unterschied, dass er noch nicht unter Wertproduktion getauscht wurde. Im Kapitalismus ist ja eben so, dass die Tauschsphäre die Sphäre der Mehrwertrealisation ist, der eben produziert wird in der Produktionsweise selbst. Und das ist eben der Zusammenhang. Ne? Also ich würde auch sagen, ich meine, das ist jetzt immer so eine Frage, wie sieht es dann in der emanzipatorischen Gesellschaft aus, die in die kommt und so, ne? Aber ich denke, die Tauschkategorie muss eben immer im Verhältnis mit der Wertproduktion gesehen werden und eindeutig gemacht werden, dass im Kapitalismus eben die Zirkulationssphäre die Sphäre der Mehrwertrealisation ist. Und es war sie eben in vormodernen Gesellschaften nicht. Also eben auch Tausch ist nicht gleich Tausch. Da gibt es historische Unterschiede, die auch durchaus wesentlich sind.
Noch denkbar ist, dass es andere Formen gibt. Also als er sagt ja im Grunde, alles, was in der negativen Form zurückfällt, ist sozusagen barbarisch, weil das
ne.
Jetzt ist meine Frage, ob man auch eine Möglichkeit hat, diesen Begriff noch nach vorne zu denken, weil was soll eigentlich in der Äquivalent kommen? Also man kann sich das ja auch unterschiedlich außerhalb der kapitalistischen Form natürlich als äquivalenten Tausch mal vorstellen. Ne.
Also dem würde ich entgegenhalten, dass es halt momentan so ist, dass der Tausch eben mit abstrakter Arbeit sozusagen wesentlich verbunden ist. Und wenn das der Fall ist, verstehe ich nicht, warum man den behalten soll. Also aber das ist genau das.
Einmal voraus, die Stoffziele, die kein Teil verbunden sind. Also, wenn ich was jetzt nicht herstellen kann, der andere hat das traurig nicht. Das ist ein guter Arten. Das ist ja reduziert, das wird mir vorgehen. Das heißt aber, die Entwicklung in die Richtung, dass wir zunehmend eigentlich, ich sage jetzt mal, gesamtgesellschaftliches Produktionsmaterial vorfinden, also keine Einzelproduzenten mehr, sondern viel mehr Schweißer, die bei physiologischen Vorlaufbedingungen haben. Ah, Tausch rausgemacht. Das ist eine Sache, die ja durchaus nicht etwas ahistorisches ist, sondern da abhängt von der Entwicklung der Produktivkräfte. Das heißt, wenn der Mangel, sag ich mal, aufgehoben wird durch die Erhöhung der Arbeitsentschädigkeit, beispielsweise durch Ersetzung durch Maschinerie etc., also auch was das heute für uns unter unseren Augen passiert, dann kann man das mal in Verteilung übergeben, also nicht mehr tauschen. Das sind die zwei Voraussetzungen, die Grundvoraussetzungen und Tauschen, die sind historisch. Ich würde sagen, in einer emanzipatorischen Gesellschaft, in einer kommunistischen oder was geht nennen will, ne, da sind die Bedingungen nicht mehr da. Da ist sozusagen die Produktivkräfte nicht nur Güte, sondern sich weiter formal schnell entwickeln. Ne, aber keine Getrenntheit mehr der Produzenten, sondern wir haben das, was hier passiert, ne? Ein Produktionsaggregat, wo die einzelnen Regionen anhängt sind, sozusagen, in die einzelnen Produktionsstellen. Ne? Das hat vernetzt miteinander, konkret vernetzt, also materiell vernetzt. Und deshalb glaube ich, dass Tausch eine historische Kategorie sein wird. Aber der Mangel kann auch in weiterer Zukunft noch bestehen. Einfach man nimmt den Mangel.
Bestehende Früchte zum Beispiel können nicht so gut produziert werden.
Das haben wir. Faktisch ist doch gerade mal ein Überfluss. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass der Kapitalismus relativ Überproduktion schafft. Relativ Überproduktion.
Ja,
alles.
Was ist
das?
Alles ist der Tod. Also ich würde sagen, es geht ja vor allem darum, dass die Begriffe Tausch und Mangel sehr stofflich gedacht werden. Also wir denken dabei immer schon gleich die Gegenstände mit. Und das eigentliche Problem, auf das jetzt auch schon fast direkt hingewiesen worden ist, ist, dass Tausch und Mangel immer schon alle anderen konstituierenden Elemente bürgerlicher Vergesellschaftung voraussetzen. Dass da halt schon die Rechtsform enthalten ist, dass im Tausch halt schon der Privatbesitz Rechtsform, Staatlichkeit, Markt, Ware, Wert, Geld enthalten ist. Das ist das Problem von Tausch und Mangel. Wenn wir nur denken können in diesen Kategorien, dann sind wir halt selber wieder verhaftet in den Denkformen bürgerlicher Ideologie. Ja, deshalb können wir nicht sagen, wie jetzt Tausch und Mangel aussehen in der emanzipierten Gesellschaft, weil Tausch und Mangel eben wesentliche Bedingungszusammenhänge bürgerlicher Vergesellschaftung sind.
Ja, also ich...
Tausch ist immer kapitalistisch, das ist es.
Also das würde ich nicht sagen, aber wo ich dir recht gebe, ist natürlich die Frage, das hängt natürlich, wie man das Ganze dann auch macht, hängt natürlich von Bedingungen ab, die jetzt nicht absehbar sind. Von daher ist es immer so ein bisschen was Müßiges, das noch in die Diskussion mitzuschleifen, weil das muss man eben dann sehen. Also sozusagen, dass man das immer noch versucht mitzudenken und dieses Äquivalenzprinzip immer noch mitzudenken, das zeigt ja sozusagen schon, dass die zweite Natur dann immer noch mitgeschleppt wird. Da muss man mal schauen. Aber was eben dann schon darauf hinzuweisen ist, ist, dass natürlich der Tausch schon auch immer eine historische Dimension hat und im warenproduzierenden Patriarchat eine andere Funktion hat als in Gesellschaften, wo eben noch nicht unter Wertproduktion produziert wurde.
Was da vorhin gesagt hat, dass im Äquivalententausch eben wirklich nur eine kapitalistische Kategorie ist, weil ein Äquivalent muss ja irgendwie ein gleiches voraussetzen, dazu gab es gar nicht das gleiche, das kann ja, oder das wird ja de facto nicht in die postkapitalistische Gesellschaft.
Ja.
Ja, was ist das Identische im Tausch? Worin besteht denn das Identische, um auf einen vorbürgerlichen Tausch zu sprechen? Also was ist das Kriterium? Das ist mir überhaupt nicht klar. Also, bürgerliches Äquivalent, Herstellung von einer Äquivalenzbeziehung,
ja.
Ist aber für mich ein konstitutives Merkmal für Tausch. Also eine Übergabe ist kein Tausch. Oder,
es gibt so eine logistische Grundlage, also Sachen einfach zu bewegen. Ich denke, das stimmt mit dem Äquivalententausch, was die kapitalistische Form angeht. Aber was du gesagt hast, es gab ja auch eine vorkapitalistische Form von Tausch.
Ja,
insofern ist der Begriff ein bisschen schwer zu weil dann letztendlich kannst du ihn auch reduzieren einfach auf die Verbringung von Waren. Also ich sag mal, in jeder Gesellschaft wird es so sein, dass wie du sagst, in der Region unterschiedliche Sachen einfach wachsen oder hergestellt werden. Und das wird natürlich in jeder vernetzten Gesellschaft zu diesem Austauschprinzip dann kommen. Also das wird was gelegt.
Auch ein Tausch und nicht Boko, ne? Weil sozusagen ist mir weitergerechnet, ist auch sozusagen, dass wir keine Bananen wachsen, ist das, aber wir müssen natürlich auch von Kanalen gebracht werden, es wird auch in Zukunft so sein, ja. Es wäre idiotisch, die Quetzhäuser aufzubauen. Und das muss man auch nicht berechnen, vielleicht ist es auch nicht idiotisch, man weiß es nicht, aber.
Ja, das ist der Punkt, ne? Also man kann das nicht antizipieren sozusagen.
Genau, das ist unser Problem. Und vor allen Dingen ist es eine stoffliche Dislokation der Produkte, ne? Die unsere Behörden kriegen. Man ist da wie uns später die Generation ist Krankenstößen, keine Ahnung, das werde ich zeigen. Aber es ist kein Tausch, kein Pro-Quo. Ich gebe dir nicht nur dann, ich gebe dir dann mal an, wenn du mir Äpfel gibst. Das ist Tausch. Und es wird nicht mehr sein, da bin ich überzeugt. Also das ist die Anscheinung des Wanderungs.
Ja. Ja. Das ist halt die Frage, inwiefern das Ganze sozusagen gemeinschaftlich in der Produktion organisiert wird und so, ne? Also.
Aber was er gesagt hat, ich gebe die Bananen, wenn du mir was anderes gibst, das wird ja in dieser Organisation verwirklicht. Das heißt, es geht nicht, dass einfach die Bananen produzieren verteilen und davon nicht kriegen.
Es gibt nicht so die anderen Produzierer aufschaffen, die sind so unerfüllend gegenwärtig im Fall
liegen. Ja.
Ich kann ja eine Arbeitsverteilung stattfinden. Ein bewusster Arbeitsverteilung stattfindet. Die Möglichkeit haben, einfach Bananen zu produzieren, mehr Bananen produzieren, davor die anderen was anderes produzieren und dann geben.
Also wir merken, wenn der Kapitalist...
Das ist doch kein Tausch.
Also wir merken, wenn der Kapitalismus abgeschafft ist, fängt die Arbeit erst richtig an, sozusagen. Ja, also. Genau, wenn die Arbeit abgeschafft wird, fängt die Arbeit an. Ja. So paradox ist das. Ja.
Jetzt wird auch dann bewusst, es werden dann bewusst die Dinge füreinander produziert. Jetzt haben wir mal alle Welt mit Bananen, aber das heißt, ja, es muss diskutiert werden, dass das eben die Idee ist.
Aber ja. Vielleicht haben die Bananen, vielleicht haben die Bananen Flügel dann oder sowas. Ja. Ja, bitte. Aber ich würde es trotzdem mal sagen, dass wir versuchen, das mal auf die Thematik, also das kann man immer dann noch später mal so diskutieren in kleinen Gruppen, dass wir auf die Thematik zurückkommen, inwiefern das mit Vernunft und Adorno zu tun hat. Ja, bitte.
Ja, Entschuldigung, dass ich da nochmal zurückkomme auf das Zitat. Ich habe einfach ein bisschen Probleme mit der Sprache.
Ja.
Also die letzten beiden Sätze. Ich wollte mal sehen, ob ich die jetzt richtig verstehe.
Welches Zitat, auf welches rekurrierst du?
Das letzte Nummer 12.
Ja.
Also die letzten beiden Sätze sind... Prinzip am Tauschprinzip als den Identifizierenden des Denkens will, dass das Ideal freien und gerechten Tauschs bis heute dieses Vorwand verwirklicht werde. Ich verstehe es nicht so ganz. Also er meint, dass seine Kritik, die er übt, eine Kritik ist, die aber jetzt nicht den Tausch abschaffen will, sondern eben einen gerechten Tausch.
Genau.
Eine andere Ebene.
Genau. Ja.
Okay. Und das Letzte, das allein transzendierte den Tausch, also gibt ihn auf eine andere Ebene.
Genau.
Mhm. Ich wollte auch nochmal darüber sprechen.
Ja.
Wenn wir jetzt hier von das Ideal des breiten gerechten Tausches gegen die Wirklichkeit, in der das nur Vorwand sei, stark macht, dann wirkt das natürlich sehr irgendwie sozialdemokratisch gerecht. Ideologisch.
Ja.
Aber es hat die Sätze, die davor stehen, noch mitdenken, also, dass er immer den Nationalsozialismus oder so eine Rückfall in die Barbarei vor Augen hat.
Ja.
Und nur noch Gewalt und nackte Aneignung
herrschen. Aber
insofern meint er natürlich immer, dass dieses Ideal überhaupt nötig, also Voraussetzung ist,
ja,
für die Emanzipation.
Genau, also das kommt ja im nächsten Teil, wo ich versuche, das zu historisieren sozusagen. Genau. Genau. Ja, aber eben das ist auch das Problem wiederum sozusagen, das ist die Dialektik in der Sache, dass er eben nur Barbarei oder Tausch kennt, ja. Also die Alternative ist schon die Problematik daran, sozusagen.
Ja, das steckt da immer schon die Affirmation des Rechtssubjektes und
also immanent können wir ihn kritisieren, Freiheit ist die Freiheit von Alternative, von Tausch oder Barbarei sozusagen.
Ja, das ist immer auch wieder gegen sich und das ist ganz schwer.
Ja, 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 das ist das Großartige, deswegen ist es auch so spannend, den Adorno zu lesen. ja, also dann würde ich einfach zu dem dritten Themenkomplex kommen, der eben auch mit dieser Tauschsache zusammenhängt. Zum einen eben dann die Frage der Kritik der politischen Ökonomie, das haben wir jetzt eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen, mit dieser ganzen Wert-Tausch-Problematik. Und dass man eben aber auch sehen muss, dass da ein historischer Kontext ist, in dem die Philosophie Adorno sich entfaltet, und dass der sich in der Theoriebildung selbst natürlich sedimentiert. Wobei natürlich Adorno selbst dann nicht aufgeht, sowohl im Positiven wie im Negativen in diesem Kontext. Ja, also dann würde ich mit dem 16. Zitat dann weitermachen, weil das 15. hat sich jetzt erledigt durch die Diskussion. Zitat 16 aus der Dialektik der Aufklärung erneut. In der Konkurrenzgesellschaft leistete sie, also gemeint ist hier die Reklame, das ergibt sich aus dem Vorsatz, in der Konkurrenzgesellschaft leistete sie, die Reklame, den gesellschaftlichen Dienst, den Käufer am Markt zu orientieren. Sie erleichterte die Auswahl und half dem leistungsfähigeren, unbekannten Lieferanten, seine Ware an den richtigen Mann zu bringen. Sie kostete nicht bloß, sondern ersparte Arbeitszeit. Heute, da der freie Markt zu Ende geht, verschanzt sich in ihr die Herrschaft des Systems. Sie verfestigt das Band, das die Konsumenten an die großen Konzerne schmiedet. Nur wer die exorbitanten Gebühren, welche die Reklameagenturen, allen voran das Radio selbst, erheben, laufend bezahlen kann, also wer schon dazugehört oder aufgrund des Beschlusses von Banken und Industriekapital kooptiert, also aufgenommen wird, darf überhaupt den Pseudomarkt als Verkäufer betreten. den Pseudomarkt als Verkäufer betreten. Die Reklamekosten, die schließlich in die Taschen der Konzerne zurückfließen, ersparen das umständliche Niederkonkurrieren unliebsame Außenseiter. Sie garantieren, dass die Maßgebenden unter sich bleiben. Also was hier jetzt schon anklingt, was nachher noch deutlicher wird, ist, dass wenn Adorno von einem Pseudomarkt spricht, anscheinend es den Markt nicht mehr gibt oder dass er irgendwie in der historischen Situation untergegangen ist. Und das hat sowohl was Wahres als auch was Falsches. Also es hat was Wahres in dem Sinne, dass natürlich Adorno in einer Zeit lebt, die man als eine Zeit des Staatskapitalismus begreifen kann. Sowohl in der Sowjetunion als im New Deal in Amerika um diese Zeit herum, als eben dann auch das Aufkommen des Keynesianismus deutet darauf hin, dass eben die Krise 33 auch nur mit Staatsintervention bis zu einem gewissen Sinne aufgefangen werden konnte. Und dass es da tatsächlich den Anschein haben konnte, dass sozusagen der Staat den Markt abschafft. So jetzt erstmal aus der historischen Situation Adorno plump gesagt, ne? Ja, aber Philipp, du willst.
Ja, muss man jetzt, es kommt mir so vor, als wenn ich hier auch in die Produktionsstätte
quasi genau.
Der Konzentration des Kapitals bei Produktivkraftentwicklung zu
tun. Genau.
Konzerne bilden.
Genau.
Und kann man es auch wieder zeigen, dass die Produktionsfähigkeit.
Genau, und das ist auch dann irgendwann auf, das kommt nachher noch sozusagen ein personales Herrschaftsverhältnis reduziert wird, weil eben diese Wertdimension als objektiver gesellschaftlicher Strukturzusammenhang. Ja, genau, und es fällt alles nicht ins Auge und dann wird es eben so auch nachher sozusagen personell heruntergebrochen, weil eben diese objektive Dimension dann nicht gesehen wird. Aber hier war noch, glaube ich, ein
Meldung. Ja, also dieser erste Satz, wo er sagt, in der Konkurrenzgesellschaft vorher leistete die Werbung den Dienst, dem Leistungsträger und Unbekannten, die Verdammten, seine Ware an den Mann zu bringen, das ist auch schlicht objektiv falsch. Also Coca-Cola zum Beispiel in den USA hat sich erst durch riesige Werbemaßnahmen überhaupt erst durchgesetzt und war nicht einfach ein leistungsfähigeres Konkurrenzprodukt.
Ja.
Coca-Cola hat sich erst durchgesetzt, nachdem die Marke.
So, du meinst, das Zeug war schon immer scheiße.
Was scheiße oder toll war, es war eine Limonade, die es schon vorher gab, also die es von einem Produzenten, ich weiß jetzt nicht mehr, welches die Namen waren, produziert wurde. Und erst nachdem es von einem anderen Investoren aufgekauft wurde und mit einer riesigen Werbekampagne bekannt gemacht wurde, dann begann der Siegeszug um die Welt. Also es war nicht von vornherein einfach eine Orientierung für den Käufer, um einen leistungsfähigeren Produzenten
an die Öffentlichkeit zu bringen. Genau, aber das ist eben auch, das korreliert mit dem, was er vorher sozusagen gesagt hat, dass der Tausch eben dann doch komischerweise eben sozusagen eine positive Funktion hat, als Vermittlerfunktion, als Geistfunktion und so. Und deswegen erklärt, also das muss man immer aus dem Spannungsverhältnis sozusagen sehen, warum er das eben falsch interpretiert, wie du richtig sagst, weil er eben dieser Tauschsphäre dann eben auch diese positiven Eigenschaften Geld und Geist sozusagen zuschreibt. Ja.
Ja. Hier steckt ja auch der strukturelle Antisemitismus drin, ja. Der ich mir das als subjektive, als subjektive Bitte oder Verschwörung gedacht.
Ja.
Die Konsumenten sollen werden dann gefunden. Da kann es auch objektive Gründe, die hier fehlen, ne?
Ja.
Zu dieser persönlichen Zuweisung, die böse Konzerne, die das alles machen, der Beschlüsse aufgrund des Beschlusses, ja, da konnten sie sich beschließen, etwas, und was dann man hat noch was zurückführt, Idealismus ist das. Der ganze, der noch weiterliegende begründete philosophische Hintergrund ist dann eigentlich Idealismus, was da Adorno, großer Empfänger, aber grundlegender Idealist oder so.
Also, aber ich meine, ja, also ich sehe auch, was du meinst, und das ist natürlich so, nur der Adorno hat natürlich den strukturellen Antisemitismus auch aufgedeckt, philosophisch, ja, und ist dagegen angegangen, also er hat ja, also er hat doch eben das, genau, Er hat ja gerade den Antisemitismus in seiner strukturellen Gestalt dechiffriert, das muss man schon sagen. Also ich meine, ich gebe dir recht, dass da eine Personalisierungsproblematik und so drin ist, aber das ist nochmal, das muss man schon nochmal trennen von jemandem, der den Antisemitismus auch als solchen dechiffriert hat und als Ideologie aufgewiesen hat. Ja, bitte.
Ich finde dieses Zitat eigentlich richtig. Es ist nur im Kontext der allgemeinen kapitalistischen Verhältnisse unvollständig, wenn es den Anspruch gibt, alles sozusagen zu beschreiben und abstecken, was man vorhat. Das ist ein Fragment. Also das passiert tatsächlich, was eigentlich wahrscheinlich ist.
Ja, das habe ich ja gemeint. Also das ist die reale historische Ebene, die da auch drin ist, dass man versucht hat, das wäre ja sozusagen der Primat der Politik, der hier auch rauskommt später und sowas. Ne? Also das, was die kritische Theorie sich abgearbeitet hat, an einer anderen Stelle kommt dann das, was Adorno davon spricht, das alte Wertgesetz existiert nicht mehr und so, dass man eben gesehen hat, da gibt es eben Interventionen eines Staatskapitalismus und da verändert sich eine Wirklichkeit. Absolut. Ja, nur, und das ist auch der Punkt, worauf ich dann auch nachher noch hinauskomme, der Adorno geht halt eben auch nicht nur in diesem historischen Kontext auf. Man muss eben auch sehen, dass diese Konzentration auf die Zirkulationssphäre nicht nur und der ganzen Problematik nicht nur aus dem historischen Kontext resultiert, sondern auch aus der positiven Rezeption der Aufklärungsphilosophie beim Adorno. Und es muss nicht zwangsläufig dann so erscheinen. Ja. Okay, aber natürlich, also das ist das Problem, dass hier eine historische Veränderung war, die nicht greifbar war und die man versucht hat, theoretisch zu fassen, auf jeden Fall. Ja.
Aber man kann doch nicht sagen, das ist richtig, was man schenkt. Also, das ist falsch.
Ja. Es ist wahr und falsch, würde ich sagen. Also es ist halt die Dialektik. Naja, also das ist halt. Ne, das ist
die Beschreibung ist ja richtig, wie wir sagen, aber man weiß jetzt nicht, ob er sich dagegen verklagt oder nicht.
Ja, das ist auch, genau, das changiert immer so ein bisschen, ja. Ne, aber also nochmal sozusagen, der wahre Impuls ist halt, dass es hier eine gesellschaftliche Veränderung gibt, die man versucht theoretisch zu begreifen und fassbar zu machen. Dass es inhaltlich falsch ist, ist eben die Problematik, dass er dieser Vernunftkategorie, die wesentlich mit dieser Zirkulationssphäre zusammenhängt, eben verhaftet bleibt und deswegen das Begriffsschema hat, das nicht auf der Wesensebene des einen Pols der gebrochenen Totalität, nämlich der Wertproblematik, deutlich zu machen. Ja. Aber das sind eben diese Spannungsfelder, in dem sich das bewegt. Ich würde zu dem nächsten Zitat gehen, Zitat 17. Selbst in der Jugendblüte des Geschäfts hatte der Tauschwert den Gebrauchswert nicht als seinen bloßen Appendix mitgeschleift, sondern ihn als seine eigene Voraussetzung auch entwickelt. Und das ist in den Kunstwerken gesellschaftlich, das ist den Kunstwerken gesellschaftlich zugute gekommen. Kunst hat den Bürger so lange noch in einigen Schranken gehalten, wie sie teuer war. Damit ist es aus. Ihre schrankenlose, durch kein Geld mehr vermittelte Nähe zu den ihr Ausgesetzten vollendet die Entfremdung und ähnelt beide einander an im Zeichen triumphaler Dinglichkeit. Also wieder ein fieses Zitat, aber es zeigt eben das Problem. Ne? Also,
das verstehe ich nicht so.
Naja, also der Punkt ist eben, dass der Adorno hier den Gebrauchswert vom Tauschwert trennt, sie nicht als eine dialektische Einheit begreift auf der Ebene der Wertform und auch des Wertinhalts und dann eben den Gebrauchswert anfängt, gegen den Tauschwert auszuspielen. Also ich kenne mich auch in der Ästhetik bei Adorno nicht so gut aus, aber es wäre spannend zu sehen, wie überhaupt seine positive Interpretation der Kunst so mit dieser Positivität und Positivierung des Gebrauchswerts zusammenhängt. Aber das wäre nochmal eine andere Dimension. Ja.
Gut, aber ich meine, jetzt haben wir ja das Zitat. Kann ich das nochmal vielleicht ein bisschen durchgehen hier?
Ja, gerne.
Selbst in der Jugendblüte des Geschäfts hatte der Tauschwert den Gebrauchswert nicht als seinen bloßen Appendix mitgeschleift, okay, sondern ihn als seine eigene Voraussetzung auch entwickelt. Also mit anderen Worten, der Tauschwert hat den Gebrauchswert auch weiterentwickelt. Ist das so?
Ja.
Okay. Genau. Und das ist in den Kunstwerken, gesellschaftlich zugutegekommen. Also mit anderen Worten, weil der Tauschwert den Gebrauchswert weiterentwickelt hat, hat der Kapitalismus auch die Kunst weiterentwickelt. Mit dem Gebrauchswert, weil die Kunst auch Gebrauchswert.
Ja.
Und das ist nicht nur so, wenn Kunst hat den Bürger
so lange noch in einigen Schranken gehalten, wie sie teuer war. Also das ist jetzt ein Satz, den ich nicht verstehe. Was bedeutet das? Was will er damit sagen?
Ne, er will damit sagen, sozusagen, naja, also das, wo es eben diese Marktvermittlung über Geld noch gab, ja, und nicht diese große Industrialisierung, diese Kulturindustrie, wo die Produkte eben sozusagen niederkonkurriert werden durch den Preis, dass da noch ein positives Moment in dem Kunstwerk selbst wäre, durch eben diesen Moment, dass es nicht wie in seiner Zeit eben niederkonkurriert wird durch die Kulturindustrie. Das Problem bei der Sache wäre sozusagen, dass Adorno versucht, eben den Gebrauchswert rauszuklauben aus der Wertdimension und gegen den Tauschwert auszuspielen und da versuchen, noch was Positives dran zu retten. Ja? Und das ist eben der Punkt.
Also es war so lange in der Kunst möglich,
wie die teuer
sozusagen nicht nachgehalten.
Genau, wie sie, genau, wie sie.
Das klingt fast so nach moralischem Verfall.
Ja. Ja, 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 ja. Aber man muss ja auch sehen, dass Adorno selber Künstler war und dass die Problematik sozusagen auf einer sehr unmittelbaren Ebene ihm auch entgegentritt.
Ja.
Und das reflektiert sich natürlich dann in der Theoriebildung auch wieder.
Okay, und dann das letzte damit ist es aus, die Beschrankenlose durch kein Geld mehr vermittelte Nähe zu ihren Ausgesetzten vollendet die Entfremdung, also dadurch, dass Kunst billig geworden ist und zu Pop geworden ist.
Ja.
Ist sie also sehr nahe jetzt an den Rezipienten.
Es geht um diese mediale Bilderwelt, wo es die Kunst nicht mehr kauft, überall ist Werbung, überall ist Kunst.
Eingedrungen in so etwas Pseudoreales, wenn man so will. Also in einer Art Entfremdung, die Bilder, die den Massen entgegentreten, als so eine Art Pseudoreal.
Genau. Und wenn wir wieder den guten Tausch hätten über das Geld vermittelt, dann könnten wir auch das Kunstwerk wieder retten, sozusagen. Also, naja, also es ist ja blöd, aber ich muss ja auch immer versuchen, erstmal die grundlegende Problematik rauszustellen, die dahinter ist. Ich habe das von Anfang an, das Ganze, unter was das läuft, dass natürlich der Adorno da nicht aufgeht und dass ich da wirklich die fiesen Zitate nehme. Aber es geht mir darum, mal sozusagen eine Grundproblematik, die halt schon vorhanden ist, über die man sich auch nicht wegtäuschen darf, rauszuarbeiten in seinem Werk.
Okay, und dann der Schluss. Und ähnelt beide,
die Konsumenten und den Kunden,
ja.
Verdinglicht und entfremdet. Also im Prinzip, als wenn die Subjekt-Objekt-Dialektik aufgehoben wird, weil es eine Einzelstelle ist. Also, es gibt keinen Rezipienten mehr, der sich bewusst auseinandersetzen muss mit Kunst, und die Kunst wird auch nicht mehr, also, auch nicht mehr interpretiert, sondern alles
einverleibt.
Ja. Wow. Ah ja, jetzt verstehe ich das, danke. Besser. Warum hast du dieses Zitat jetzt hier gebracht?
Naja, also.
Weil er böse ist.
Nee, nicht weil ich böse bin, sondern weil es eben auch darum geht, wie eben diese Kulturindustrie, diese Problematik beim Adorno einfach auch ein Moment war seiner Kritik. Ja, also wie er auch versucht hat, die Kulturindustrie zu kritisieren, weil sie sich ja entwickelt hat in seiner Zeit. Er war ja auch in Amerika und so weiter und so fort. Wie er versucht, eben das begreiflich zu machen. Das sind ja auch Momente, die an anderen Teilen der Linken vollkommen vorübergegangen sind oder die überhaupt gar nicht irgendwie so kritisch aufgenommen wurden. Ja, aber eben halt dann doch der Punkt, dass halt eben so changiert, dass dann sozusagen die Vermittlersphäre von früher, vom freien, gleichen Markt eben dann doch wieder irgendwie was Positives gewinnen sozusagen, weil damals war es noch nicht so. Man muss es ja auch vor Auschwitz und dieser ganzen Problematik mitdenken, eben dieser Veränderung des Staatskapitalismus, und das spiegelt sich hier halt wieder und nimmt dann eben aber auch problematische Konnotationen an, das darf man auch nicht verschweigen. Ja.
Die ganze Zirkulationssphäre, der freie und gleiche Tausch, die Distanz des Subjekts zum Objekt, das ist die ganze Vermittlung, ist für Adorno ja Bedingung von sowas wie subjektiver oder individueller Autonomie.
Ja. Genau. Ja. Also um es nochmal zu betonen, wenn ich dem Adorno hier fies gegenüber bin und so weiter, dann ist es natürlich in einer großen Übereinstimmung, ja, und natürlich auch.
Ja.
Ja, also naja, einfach ist einfach auch ein Genuss, den Adorno zu lesen und so weiter. Das ist doch alles klar. Okay. Zum 18. Punkt, was es nochmal aufnimmt auf einer anderen Ebene. aus der negativen Dialektik ein Zitat: Determinismus verhält sich, als wäre Entmenschlichung der zur Totalität entfaltete Warencharakter von Arbeitskraft das menschliche Wesen schlechthin, ungedenk dessen, dass der Warencharakter an der Arbeitskraft seine Grenze findet, die nicht bloß Tauschwert, sondern Gebrauchswert hat. Ja, also auch hier wieder die Problematik, es ist ja gerade der Gebrauchswert der Arbeitskraft, Mehrwert zu bilden. Das ist ja ihr spezifischer Gebrauchswert, der überhaupt das automatische Subjekt in Gang setzt. Und auch hier versucht sozusagen der betont der Adorno den Gebrauchswert sozusagen des Menschen wieder, der eben nicht in dieser Tauschwertproblematik aufgeht. Okay, ich würde zum Zitat 20 springen, können wir einfach nur kurz lesen, weil es wurde schon angedeutet, dass natürlich auch durch Friedrich Pollock, der das den Primat der Politik entwickelt hat, das Ganze so eine personalisierte Komponente bekommt beim Adorno, die man eben immer verstehen muss daraus, dass eben tatsächlich es staatskapitalistische Interventionen gab zu seiner Zeit, wo man eben das Gefühl hatte, es hängt jetzt nicht mehr vom Markt und der Konkurrenz ab, was hier passiert, sondern eben von der politischen Sphäre, von den Staatsakteuren. Und das zeigt das 20. Zitat. Vielmehr vollstreckt die bewusste Entscheidung der Generaldirektoren als Resultante, die an Zwangsläufigkeit den blindesten Preismechanismus nichts nachgibt, das alte Wertgesetz und damit das Schicksal des Kapitalismus. Die Herrschenden selbst glauben an keine objektive Notwendigkeit, wenn sie auch zuweilen so nennen, was sie aushecken. Sie spielen sich als die Ingenieure der Weltgeschichte auf. Nur die Beherrschten nehmen die Entwicklung, die sie mit jeder dekretierten Steigerung der Lebenshaltung um einen Grad ohnmächtiger macht, als unantastbar notwendige hin. Ja, also auch hier wieder das Moment der Personalisierung, das wir schon angesprochen hatten. Also gibt's zu diesem, also was ich einfach nochmal betonen will, ist, dass der Adorno eben als historisch konkreter Denker, der er immer ist, die Problematik versucht aufzunehmen in der ganzen Sache, ja. Aber dass eben dadurch, dass er den Tausch sozusagen sich darauf so fokussiert, dass es eben dann manchmal auch ein bisschen schräge Züge bekommt. Und dass er aber eben den Tausch wiederum so positiv darstellt, ist nicht aus seinem historischen Kontext selbst abzuleiten, sondern das hat eben mit dieser positiven Rezeption der Aufklärungsphilosophie zu tun. Das ist mir auch nochmal wichtig, wo eben bei Kant, Hegel und so weiter der Tausch als Staats- und Rechtsform etc. die entscheidende Rolle ist. Ja, also daher kommt auch diese Tauschproblematik und es schleift er halt so mit und kritisiert es auf der anderen Seite natürlich wieder genial. Das ist ja der Adorno, über den wir hier reden. Gibt es noch Fragen zu diesem ganzen Komplex? Also eine historische Dimension, in der die Adornische Theorie sich entfaltet hat und wie es sich dann so darstellt. Naja, genau, das ist eben das Problem sozusagen, dass eben in der Kulturindustrie das den Leuten eben so aufgeklatscht wird, ja, das ist ja diese mediale Sache in dem Fernsehen sozusagen. Ja. Naja, aber auch schon. Aber wiederum auch sehr, sehr historisch, in dem Sinne, dass das gab es wirklich im 19. Jahrhundert halt noch nicht. Das ist auch schon eine qualitative Entwicklung, die sich da vollzogen hat und die sich da reflektiert. Ja, genau.
Ich meine, Werbung ist nicht nur Werbung für Produkte, sondern auch Werbung für diese Digitalisierung der Welt, in der wir demokratisch so ein eigenes Leben auch haben, den wir ständig ausgegeben haben. Ja, das ist ubiquitär und verdichtet sich sozusagen. Die Allgegenwärtigkeit von Kulturindustrie. Wenn du keine subjektive Entscheidung mehr hast, möchtest du das jetzt leben.
Ja, das Interessante ist dann aber, dass da der bedauernde Tonfall drin ist, dass mein Wert ja noch durch Geld vermittelt. Könnte ich, wenn ich kein Geld hätte, wäre mir der ganze Mist erspart. Wäre es dann wenigstens noch in der Zeit. Markt sagen, das dauert nicht entscheiden zu müssen für das und das und das kaufe ich. Und das habe ich dann. Jetzt das wird weggenommen. Und dann kriegen die Eltern plötzlich so einen Schutzeffekt.
Ja, weil die Argumentation ernst nicht haben.
Ja.
Ja, ja. Absolut.
Wie man bemerkt, ist es in gewisser Weise ja auch so geworden. Also die sogenannte Hochkultur, bürgerliche Hochkultur, wird nach wie vor nach Geld gefiltert und vermittelt. Und in andere wird rausgequetscht.
Ja. Gut, gehen wir zum vierten Abschnitt, zur vierten Thematik, Natur- und Wertabspaltung. Und da ist das erste Zitat, würde ich was sagen, was auch dann wieder die Genialität von Adorno zeigt. Da schreibt er in der Dialektik der Aufklärung: Als Repräsentantin der Natur ist die Frau in der bürgerlichen Gesellschaft zum Rätselbild von Unwiderstehlichkeit und Ohnmacht geworden. So spiegelt sie der Herrschaft die eitle Lüge wider, die anstelle der Versöhnung der Natur deren Überwindung setzt. Ja, also das zeigt natürlich dann schon, dass der Adorno das erkannt hat, ja, dass es da eine Problematik gibt, die ja auch die Roswitha dann aufgegriffen hat, wenn auch auf einer anderen Ebene, dass eben dieses Rätselbild Frau in dem Begriff der Natur, und es gibt ja immer tatsächlich diese Kultur-Natur-Dialektik, dass das sozusagen dort mystifiziert wird und dass da die Problematik unterdrückt wird. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich beim Adorno das dann auch so, dass die Natur bei ihm dann doch wieder auf einer gewissen Weise positiviert wird. Ja, also wenn man in sich die Natur erkennt, dann kann man den Mythos bekämpfen. Das ist natürlich dann wieder eine problematische Sache. Und es hat damit zu tun, was ich glaube nach dem Vortrag vom Frank oder von der Roswitha, ich weiß mal, wo die Diskussion war, wo dann eben auch gesagt wurde, naja, irgendwie affirmiert der Adorno ist eben dann doch, ja, also sozusagen die Frau sozusagen als ist dann doch noch der letzte Hort, in dem eben Emotionalität und sowas vorhanden ist. Also da changiert es dann wieder, und auch das ist wieder typisch Adorno, dass er da auf der einen Seite den kritischen Zugriff auf die Problematik hat, auf der anderen Seite ihm das Ganze dann doch wieder entgleitet. Aber dass er zumindest mal thematisiert, würde ich sagen, ist eine unheimliche Innovation, weil es gab es zumindest, so wie ich das zumindest in der Aufklärungsphilosophie, die ja auch immer männlich ist, das gab es da vorher nicht. Ne? Also so, soweit ich sehe. Ja.
Du hast ja schon mal Hegel, die andere Vernunft selber
genau
auftaucht, aber natürlich total affirmativ.
Das ist der Punkt, genau. Und auch sozusagen verschleiernd, ne? Also da wird eben der Zusammenhang nicht hergestellt und der wird halt beim Adorno hergestellt. Bitte. Ja.
So spiegelt sie, also die Frau, der Herrschaft die eitle Lüge wieder, die anstelle der Versöhnung der Natur deren Überwindung setzt. Also für ihn ist jetzt was das Ideal? Die Versöhnung oder die Überwindung der Natur?
Die Versöhnung, aber das ist in keinster Weise ausgewiesen, weil auf der anderen Seite im Prinzip diese Natur-Kultur-Dialektik immer nur, entweder bin ich Natur verfallen und ich muss Natur beherrschen. Also
genau.
Das kann er eigentlich nicht denken.
Genau.
Der Versöhnungsbegriff hängt bei Adorno vollkommen in der Logik.
Ja. Ja.
Versöhnung
ist auch dann
das Dritte, oder? Anstelle der Beherrschung der Natur, die Versöhnung sein, ohne runterzugehen, glaube ich.
Man muss sich halt dann sozusagen Natur in sich bewusst werden und es immer mitdenken, und dann ist die Problematik sozusagen gelöst. So.
Also da kommt aber auch dieses Ausblenden der Arbeit mit rein. Überhaupt nicht, hat das moderne Naturverhältnis auch dadurch überhaupt nicht zu fassen.
Ja, ja.
Deswegen eine spezifische Form des Umgangs mit Natur ist durch Arbeit. Ne?
Also da spielt die Arbeitsontologie wieder mit rein, und deswegen ist eben auch dieser Abspaltungsmoment nicht greifbar, weil es sind ja auf derselben Wesensebene nur zu denken. Ne? Ja, und wie eben dann das mit dieser Naturkategorie aussieht, das überspringe ich das Zitat von der Roswitha, das kommt dann nach. Also Zitat 23, weil wir jetzt dabei sind. da wird es ganz deutlich, sagt Adorno, ich glaube, zugespitzter kann man es nicht sagen, denn Verblendung ist eigentlich nichts anderes als jenes sture vor sich hin, dass das Prinzip der Selbstbesinnung überhaupt nicht mächtig ist und dass gerade dadurch, dass es nicht selber in seiner natürlichen Bedingtheit sich erkennt, nun dieser natürlichen Bedingtheit gerade durch die bloße Verfolgung von unmittelbaren Zwecken, von Veranstaltungen der Unmittelbarkeit eigentlich verfällt. Nicht umsonst ist Verblendung denn auch eine mythische Kategorie, da kommt das Problem des Mythos wieder rein, als die Kategorie schlechterdings durch die Menschen, wie es in dem Mythos geschieht, dargestellt werden als solche, die im Naturzusammenhang aufgehen. Und das, was sich dem entzieht, was man in einem sehr empathischen Sinn Subjekt überhaupt nennen könnte, das ist nichts anderes als jene Selbstbesinnung, jene Besinnung auf das Ich, in der das Ich merkt, ich selber bin ja ein Stück Natur. Und gerade dadurch wird es der blinden Verfolgung der Naturzwecke ledig und zu etwas anderem. Ja? Also da wird es ja ganz, ganz deutlich, dass es sozusagen diese Positivierung des Naturbegriffs auf eine problematische Art und Weise erscheint, weil natürlich auch hier eine Verwechslung wieder von erster und zweiter Natur irgendwie stattfindet. Ne? Also der Naturbegriff beim Adorno ist halt auch wieder eine ahistorische Kategorie. Und deswegen fängt ja bei ihm auch sozusagen die Problematik des Geschlechterverhältnisses auch in der Dialektik der Aufklärung schon in der Antike an. Ja? Und eben nicht im wahren produzierenden Patriarchats. Und das hängt eben wieder mit der Arbeitsontologie zusammen. Das sind halt alles so Konstellationen, die gegeneinander aufeinander einwirken und das dann zu machen. Ja. Genau, und dann kommen wir zu dem Zitat 22 aus dem Geschlecht des Kapitalismus von der Roswitha. Da schreibt sie, dies soll keineswegs heißen, wie es in manchen dekonstruktivistischen Konzepten klingt, dass Natur und Körper ausschließlich in ihrer kulturellen Konstruiertheit zu betrachten seien. Ich meine vielmehr, dass hier eine Mensch-Natur-Dialektik behaupten werden muss, wobei energisch darauf zu pochen ist, dass der Mann ebenso wenig und ebenso viel Natur ist wie die Frau und eben nicht nur dem westlichen Zivilisationsmodell gemäß die Frau mit Natur gleichgesetzt werden darf. Ja? Also auch das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt sozusagen, dass man jetzt dann auch nicht in die andere Seite kippt sozusagen und das Ganze versucht, um dieses Moment der Kontinuität in dem Naturbegriff loszuwerden, das jetzt kulturalistisch sozusagen aufzulösen und sagt, alles ist konstruiert und alles ist nur Konstruktivismus. Das wäre dann die postmoderne Variante, die das Problem natürlich auch nicht zu begreifen vermag.
Ja, und aus dem produziert sich aber so macht natürlich die Gleichsetzung von Mann und Geist.
Ja.
Also dieses philosophische Prinzip,
genau.
Das bei Hegel auf die Spitze
das getrieben wird.
Kannst du dann überhaupt nicht, kriegst du überhaupt
nicht, dass das
falsch ist.
Ja.
Also ich kann nicht mal was dazu sagen. Es ist interessant, wie man, wie Kinder selber drinstecken mit den Kapfen hier. Ne? Es war als Mann und Geist heißt und Roswitha als Naturwesen hätte einen Vortrag und Gutdorf und sagt, Regent, wie diese, ne?
Regent,
hat sich gesagt. Er hat ihn gehalten, ich habe rausgeguckt und gesagt, Regent. Darauf würde kein Mann kommen.
Also du. Also du. Also du, da muss man, ich glaube, da musst du aufpassen, weil du reproduzierst gerade dieses Gleichsetzungsverhältnis, was ich kritisieren würde. Naja, also da musst du dir die Bücher nochmal durchlesen, also sage ich einfach, weil also da auf der Ebene jetzt zu diskutieren, finde ich problematisch, weil hier einfach ein Punkt aufgegriffen wird, der für mich auch nicht so diskutierbar ist. Also zu sagen, weil die Roswitha rausguckt und sagt, naja, da ist die Natur, also wenn du das so gemeint hast, ist vollkommener Humbug und da, ja bitte, aber da mache ich nicht mehr mit dann irgendwo. Ja, also der Punkt ist, der nächste Punkt, ja, also der nächste Punkt wäre ja auch, zu schauen eben, was ist sozusagen das Historische, ja, also auch die patriarchale Struktur hat ja nicht nur, findet ja nicht nur im Waren produzierenden Patriarchat selbst statt, sondern die gibt's ja eben auch schon in der Antike. Auch da müssen wir schauen, was ist gemeinsam, was nicht. Und die Unterschiede, die es eben gibt und die eben auch zu betonen sind, weil eben überhaupt dieser Moment der Diskontinuität überhaupt mal betont wird, das schreibt die Roswitha auch im Geschlecht des Kapitalismus, das zitiere ich jetzt, das ist das 25. Zitat. Grundsätzlich müsste so gefragt werden, ob Begriffe wie privat-öffentlich, frei-unfrei, Subjekt-Objekt, Bevölkerungspolitik, Individualität und freilich auch Arbeit überhaupt zur Beschreibung nicht-kapitalistischen Gesellschaften geeignet sind. Also ich denke, das ist eben auch ein Punkt, der wichtig ist, also das begeht mir zum Beispiel immer, wenn so Seminare über Dualismen in der Philosophiebildung gehalten werden, dann gibt es die halt schon immer. Ja. Es gibt immer schon privat-öffentlich, es gibt immer schon Kultur-Natur und da muss man eben sagen, dass es im vorkapitalistischen Verhältnissen eben nicht gab. Und mit dieser Ausdifferenzierung der Sphäre hängt natürlich auch das Problem der Wertabspaltung mit dran, wenn es auch da nicht aufgeht, weil die hockt ja nicht in den Sphären, jeweils privat und öffentlich, sondern durchzieht die. Aber mit dieser Ausdifferenzierung der Sphären hängt es auch wesentlich mit zusammen.
Kurz ergänzt, ja. Von Robert Brunner, wirklich vernünftige Ausführung zu diesen Dualismen, davor modern sind das in sich ruhende Dualismen und dann der moderne feindliche Polarität, die dann nach uns schlagen und sowas. Also muss man differenzieren.
Ja.
Jede nähere Opposition, wie das auch genannt wird in Kulturwissenschaften, ist schon so ein moderner.
Klar, also die gibt's ja auch sozusagen dann, wer weiß, in einem die Begriffe nur, wie die, in welchen Konstellationen die auftreten.
Ich würde dann auch die Thematik von gestern mit Mao, hier Leben und Tod, ist auch keine Dialektik.
Genau, ja. Ja.
Das ist ja alles eine Eins irgendwie, jeder Gegensatz ist Dialektik.
Genau.
Ja. Eine Kultur-Natur-Dialektik gibt es natürlich schon. Vorbeugende Gesellschaft
ja. Woanders auch. Die ist in anderen Konstellationen vorhanden und hatten eben einen anderen Zeitkern, eben das ist der Punkt. Ja. Bitte, ja.
Also dieses Begriffspaar frei und frei.
Ja.
Also es geht doch jetzt um Freiheit, also die Assoziation freier Menschen in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft als Ideal. Über das wir uns ja hier auch unterhalten. Bedeutet das dann, was sie schreibt, dass in einer nachkapitalistischen, eine Gesellschaft sich jetzt als frei beschreiben müsste,
ja.
Es eben sowas wie Freiheit nicht gibt?
Naja, also im gewissen Sinne muss man das schon sagen. Also der Begriff der Freiheit, wie er eben als Erbe der bürgerlichen Aufklärung kommt und auch damit ist natürlich selbstverständlich nur die männliche Freiheit auch gemeint. Also Freiheit und Gleichheit geht bei Kant Hand in Hand mit dem Naturgesetz, dass die Frau dem Mann dienen muss. Deswegen ist ja die Vernunft auch ihrerseits eine männliche Kategorie. Da muss man eben schon sagen, dass das als Aufklärungsebene destruiert, als Aufklärungsebene destruiert werden muss. Das heißt nicht, dass man abstrakt sagt, naja, es gibt keine Freiheit mehr oder so, sondern was das dann in einer emanzipierten Gesellschaft ist und wie sich da Freiheit verwirklicht, Freiheit von was, Freiheit gegenüber von was und so, das muss man halt dann sehen. Aber auch das ist eben wieder das Problem, dass man hier was antizipiert, wo erstmal schwer ist zu sagen, was es ist. Also auch da ist die Frage schon wieder problematisch, weil die kann man ja so jetzt erstmal unmittelbar nicht beantworten. Da spielen ja viele Verhältnisse rein, die noch nicht absehbar sind, wie das dann aussieht.
Ja. Na gut, aber ich finde es auch problematisch, also wenn man jetzt vorkapitalistische Gesellschaften betrachtet,
ja.
Wobei es natürlich auch schwierig ist zu sagen, was die vorkapitalistische Gesellschaft ist, aber ich erinnere mich an so von Margaret Mead zum Beispiel, eine Ethnologin, die beschreibt halt Gesellschaften, also die ich jetzt mal ganz aus dem Bauch raus als vorkapitalistisch auffassen würde und wo sie dann eben sagt, die Kindererziehung, Kinder sind vollkommen frei bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Alter und dann plötzlich bricht auch da der Ernst des Lebens ein.
Ja.
Das wäre also eine rein kapitalistische Vorstellung. Man kann solche Aussagen über solche Gesellschaften dann gar nicht machen.
Da kann ich keine Antwort drauf geben, weil ich da auch... das müssen wir uns im Einzelnen anschauen und ich bin sowieso, was die Vormoderne betrifft, jetzt da schwimme ich auch noch. Also
ja auch nicht. Das heißt, Weil es müsste gefragt werden, ob diese Begriffe
genau
sind.
Genau. Ja, ja, also dass man sich da auch nicht festlegt sozusagen. Die Frage ist natürlich auch, ob psychoanalytische Kategorien und so weiter überhaupt übertragbar sind auf die Vormoderne und so und überhaupt auch in ihrer patriarchalen Ausformung, die ja auch die Psychoanalyse hat und so, das sind ja alles Probleme, die da mit reinspielen und die eben verbieten, das einfach so erstmal sozusagen zu übertragen und damit zu arbeiten. Aber das ist natürlich ein Gebiet, was extrem schwierig ist und wo auch noch viel zu machen ist, also ganz klar. Ja, also dann gehe ich zum nächsten Punkt. Das wäre das Zitat 26, wo eben diese Problematik mit den zwei Zeitlogiken, die ja sehr grundsätzlich ist, nochmal aufgenommen wird und die eben auch diese historisch konkrete Dimension nochmal von der Abspaltung und der Arbeit sozusagen mitnimmt, dass es hier tatsächlich sich um ein modernes gesellschaftliches Verhältnis handelt und wo man eben, wenn man im Sinne der Aufklärung das alles handhabt, eben durch Arbeitsontologie und so und durch den männlichen Charakter der Vernunft, wo eben da die Toren geschlossen werden einfach zu diesem Problem. Also Zitat 26. In diesem Sinne stimme ich dann sodann Haug auch zu, wenn sie konstatiert, dass das Verhältnis der zwei Zeitlogiken und der entsprechenden Tätigkeiten im Kapitalismus politisch-rechtlich geregelt wird, was sozusagen der Natur der Sache nach formelle und vor allem informelle Männerbünde zur Voraussetzung hat. Also diese informellen Männerbünde sind ja auch schon mehrmals in Diskussionen begegnet. Ne? Also, denn wie Haug feststellen, bleiben Tätigkeiten, die nicht der Zeitsparlogik folgen können, nicht nur außerhalb des offiziellen ökonomischen Systems und damit der Form des Geldlohns. Vielmehr werden sie auch im Gegensatz zur politischen Gleichheit der Staatsbürger von Ungleichen verrichtet. Der Kapitalismus benötigt also Menschen, die jenseits dieser Prinzipien nach anderen Zeitformen und außerhalb des Geldlohns tätig sind. Also auch das hat ja eine reale momentan eine sehr konkrete Problematik mit dieser Sache in Norwegen, ja, also dass jetzt eine Frauenquote in der Ökonomie eingeführt wird, wo man jetzt sozusagen sagen könnte, hey, jetzt seid ihr doch in der, wie es ja auch kam, ja, jetzt seid ihr doch in der Ökonomie drin, jetzt habt ihr doch die Stellen und da wird eben die Problematik ausgeblendet, dass eben natürlich jetzt der Zugang innerhalb einer Krisensituation eröffnet wird, ja, dass da als Frauen in die Ökonomie kommen, dann wenn die Krise ausbricht und das ist ja schon sozusagen die Problematik schon anzeigt. Ich meine, das wurde ja auch auf den wurde ja auch dann schon gesagt, hat die Roswitha ja auch gesagt bei dem Vortrag. Ja, also was immer noch so eine Sache ist, ist das Verhältnis von diesem Abspaltungsmoment und der Nicht-Identität bei Adorno. Das ist was immer immer eine Problematik ist, weil man könnte ja erstmal denken, das Moment der Nicht-Identität, also das, was Adorno beschreibt, als das Moment, was in dem Begriff nicht aufgeht, eigentlich schon die Wertabspaltung antizipiert und vorhernimmt. Und da muss man halt sagen, das ist insofern nicht der Fall, weil dieses Nicht-Identische bei Adorno tatsächlich auch wieder ein Partikulares ist und nicht die Wesensebene selber betrifft. Ja. Also das Nicht-Identische ist sozusagen etwas, was dann sozusagen von der Totalität wieder überformt wird und nicht auf der Ebene der Totalität selbst gesehen wird.
Ist es sogar positiv besetzt bei Adorno, das Nicht-Identische?
Ist es positiv besetzt?
Ja.
Ja. Mhm. Genau. Und dieses Positive kommt eben auch daher, dass es nicht auf der Wesensebene selbst gesehen wird. Ja. Und das thematisiert die Roswitha in dem 27. Zitat, wo es sich eben auch mit der kritischen Theorie Adornos auseinandersetzt. Die Wertabspaltungskritik nimmt nun auf der Grundlage von Adornos Denken selbst die Kritik der Identitätslogik für sich in Anspruch, also die Kritik an einem deduktiven Denken, das von oben her Ordnung schaffen will und das Besondere, Kontingente, Differente, Nicht-Eindeutige einer Logik unterwerfen will. Dabei korrespondiert die Denkform der Identitätslogik bei mir allerdings nicht allein mit dem Tausch oder richtiger dem Wert. Denn entscheidend ist nicht einfach, dass das gemeinsame Dritte, unter Absehung von Qualitäten, die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitskraft bzw. die abstrakte Arbeit ist, die gewissermaßen hinter der Äquivalenzform steht, sondern dass diese es ihrerseits noch einmal nötig hat, das als weiblich konnotierte, nämlich die Haushaltstätigkeit, das sinnliche, emotionale, analytisch nicht erfassbare, differente, widersprüchliche auszugrenzen und als minderwertig zu betrachten. Jedoch ist die Abspaltung des Weiblichen keineswegs deckungsgleich, und das ist ja der Punkt, mit dem Nicht-Identischen bei Adorno. Stattdessen stellt sie die dunkle Kehrseite des Werts selbst dar. Damit allerdings ist die Abspaltung des Weiblichen als Allgemeines eben auf der Ebene des Wesens selbst, ja, und nicht mehr nur eine Differenz zwischen Wesen und Erscheinung, sondern die Vermittlung ist hier tatsächlich auf der Wesensebene der Gesellschaft selbst. Das Allgemeine, eine Vorbedingung dafür, dass das Lebensweltliche, das wissenschaftlich nicht Erfassbare, das Kontingente vernachlässigt wurde und in den männlich konnotierten Bereichen von Wissenschaft, Ökonomie und Politik in der Moderne weithin unbelichtet bliebe. Ja, also gibt es da noch Diskussionsbedarf zu dem Naturbegriff bei Adorno auf der einen Seite und dem Verhältnis des Naturbegriffs zur Wertabspaltung. Ja, bitte.
Mich würde mal interessieren, wie man das jetzt sehen sieht, warum das Weibliche jetzt gerade in Zeiten von Krise so praktisch in den Revolutionsprozess einbezogen wird.
Also, ja, weil den Karren...
Die Feststellung ist klar. Also, ich könnte mir eine seriöse Begründung vorstellen, aber gibt es eine wertkritische Begründung?
Ja, also, wenn dann eine wertabspaltungskritische?
Ja, also, dass die Männer sich zu fein sind, um jetzt die problematische Arbeit zu machen, und da steht diese Antwort vor, damit sie sich nicht blamieren oder so was.
Naja, also die Krise wird an die Frau delegiert, das ist ja das Punkt, ne? Also die Frau muss halt die Frauen sollen die Krise auffangen. Das ist ja genau dieses Gewaltverhältnis, was dann eben in der Krise nochmal in einer ganz anderen Dimension wieder hochkommt. Das ist ja die Verwilderung des Patriarchats, die nochmal in einer ganz anderen Situation hochkommt, als es bisher der Fall war. Und da zeigt eben auch diese Einführung von Quoten, wo das hingeht, ja. Und was sich da entwickelt in dieser Hinsicht.
Ja, das ist halt irgendwie Projektionsmechanismus, das heißt, die Männer selber nicht haben, wird auf die Frau hinprojizieren. Das ist halt eine krisenadäquate Form. Wir wollen uns nicht verändern, ja. Ne? Aber wir wollen gleichzeitig alles so bleiben,
wie es ist.
Ne? Und deswegen braucht man jemanden, der dafür zuständig ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Und der muss sich dann halt auch der Krise entsprechend verändern. Also wunderbar nachlesen, lässt sich das bei Schirmacher, ne? der im Prinzip immer gegen eine biologistische Fassung des Geschlechterverhältnisses anschreibt. Also insofern ist er schon modern. Und er sagt eben, natürlich ist es nicht in der Biologie der Frau begründet, dass das so ist, aber es ist vernünftig, dass man das jetzt an Frauen delegiert, weil irgendeinen Halt braucht man ja noch. Das ist ein Minimum,
ja, heißt
das
Buch. Aber jetzt ist doch irgendwie das Ego des Mannes oder so, oder? Das Ego des Mannes.
Das Ego des Mannes. Oder? Was ist das Ego? Das wäre im Prinzip schon
eine männliche
Projektion.
Genau.
Auf das Rettende. Ja. Den Frauen werden halt irgendwelche rettenden Eigenschaften zugeschrieben, ja. Ne? die dann aufgegriffen werden. Aber das hat er auch gesagt, aber so neu ist es nicht. Also es gibt so einen Aufsatz von der Türme Ruhr von 1987, der heißt Weiblichkeit als Putz- und Entsäuchungsmittel. Wo sie genau ist.
Ja, aber das ist jetzt
hier
nicht
so
aus
wie bei
aus.
Genau.
Also aber das Ego des Mannes ist halt schon auch eine gesellschaftliche Struktur sozusagen, die sich da manifestiert. Ne? Also es ist nicht nur irgendwie eine individuelle Sache oder so, sondern es zeigt das übergreifende Moment innerhalb der Gesellschaft selbst, die ist da. Ja. Thank you.